sind Stammgast im krachfink.de Podcast, aber jetzt anlässlich der Veröffentlichung der dritten Platte sind auch alle dabei. Also nicht nur Matti und Sarah, sondern auch Peter und René. Im Nachhinein frage ich mich eigentlich, wie genau dieser durchaus informative Podcast entstanden ist, denn es waren mal wieder gefühlte 5000 Grad, sodass und ich uns eigentlich gar nicht richtig konzentrieren konnten. Und eigentlich sollte niemand von uns einen Ventilator anmachen. Eigentlich, aber ich glaube, ich höre da doch ein. Da wir einige popkulturelle und auch politische Referenzen mit drin haben, also der Podcast wurde am 21. Juni aufgenommen. Es kann also sein, dass manche Leute da noch gar nicht so große Arschlöcher waren, wie wir dachten, oder umgekehrt. Viel Spaß mit dem Podcast. Womit fangen wir denn jetzt am besten an? Was ich vielleicht gern wissen würde, wie wichtig ist denn überhaupt so ein Albumtitel beziehungsweise das Gesamtpaket, wenn man ein Album macht?
Wir müssen ja immer unseren schlechten Bandnamen wieder ein bisschen ausgleichen mit einem coolen Albumtitel. Ich finde, ein guter Albumtitel ist schon eine Vorschau aufs Album. In unserem Fall vielleicht so ein Einblick in unseren Humor. Und das finde ich ist wichtig, mit dem Albumtitel zu transportieren.
Also wenn man sich jetzt die Veröffentlichung anschaut, würde ich sagen, ich habe sie ja jetzt auch bekommen. Man sieht ja jetzt da innen drin, habt ihr auch so eine Alufolie gestaltet mit Agne Kid Joe drauf und so. Das ist schon oder wirkt alles jetzt schon sehr durchdacht. Auch,
hast du schon die Platte?
Ah jo.
Nee, zeig nicht mal. Ach, die CD. Ah ja, okay.
Ich kriege ja noch eine Platte, hoffe ich.
Ja. Also es hätte mich gewundert, weil ich glaube, die sind noch nicht da.
Ja, und es ist alles schon sehr, sehr stimmig dieses Mal. Also nicht, dass es vorher nicht stimmig gewesen wäre, aber wie wichtig ist denn so ein Gesamtkonzept? Entwickelt sich das nach und nach oder habt ihr schon einen größeren Plan, wie das Ganze aussehen soll, wenn ihr an das Album rangeht, an die Gestaltung?
Ich meine, das ist jetzt so das dritte Album. Beim ersten, finde ich, da war es ja dieses Karate Kid Show, da war schon auch klar, dass das ganze Ding so mit diesem japanischen Karate-Style spielt irgendwie so. Da hatte das alles der Felix Neumann gemacht, der mit mir studiert hat. Und da war ja schon auch dieses Textblatt-Poster und die Etiketten, also A- und B-Seite und die Platte selber und sowas, das hatte schon auch voll den roten Faden. Und die letzte Platte, das hatte alles ich gemacht, Große Palme-Lüge. Da war es im Endeffekt eher so Da war es quasi eher so, dass man so einen Retro-Look fährt. Also irgendwie fand ich es da cool, dass die Platte ausschaut, wie wenn sie so aus den 70ern wäre. Und da sind wir bis auf dieses Titelfoto gar nicht so auf dieses Palmöl-Thema eigentlich eingegangen. Und jetzt war es so, dass wir das mit der Claudia Holzinger gemacht haben. Die hat auch mit mir studiert. Die ist eben Fotografin und Designerin. Die hat mir am Anfang eben gefragt, ob sie uns halt quasi nur das Coverfoto machen kann. Und dann hat sie gemeint, sie fände es eigentlich schon sau cool, dann irgendwie gleich alles zu machen. Also auch quasi so das Booklet und so und die Rückseite und halt irgendwie mehr Fotos auch. Da gab es ja dann so ein ganzes Fotoshooting zu diesem Thema die Jungs von AKJ. Also wir hatten uns im Endeffekt im Vorfeld hatten wir gebrainstormt, was könnte denn da passen thematisch so. Also wir hatten da alle möglichen Ideen von Top Gun bis Fußballverein und Junggesellenabschied und Mallorca-Sprüche-T-Shirts und so und hatten uns dann halt eben auf dieses Grill-Thema geeinigt, weil wir das irgendwie ganz spannend fanden, so als Metapher für so einen Männerkult irgendwie. Dadurch ist natürlich eine große Serie an Fotos entstanden, mit die man dann so, die Ästhetik, die hat man dann gut aufgreifen können halt, so für dieses gesamte Artwork. Also diese Fotos, die ziehen sich ja im Endeffekt durch jeden Teil vom Artwork. Also Cover, Rückseite, CD selber und auf der Platte sind es halt die Etiketten, auf der CD ist es die CD, die bedruckt ist und das Booklet, das auch eben quasi in der CD drinsteckt, aber auch in der LP. So hat das schon einfach so einen roten Faden bekommen, der im Endeffekt mit der Claudi zusammen so ein bisschen entstanden ist. Aber wir haben uns jetzt nicht beim Albumtitel sofort, da wussten wir nicht sofort, das muss das Grillthema werden und das muss alles so und so ausschauen, sondern das war schon echt einfach der Input auch von der Claudi, der wir gesagt haben, das ist unsere Idee für den Albumtitel. Was würde dir dazu einfallen? So?
Aber es ist schon wichtig, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Also die Optik und so diese gewisse Ja, Marke ist ja eigentlich falsch, aber dass es so ein Gesamtkunstwerk ist, hat schon eine Bedeutung für euch.
Finde ich voll wichtig, ja, auf jeden Fall. Also das ist sowieso die Corporate Identity eines Albums, so die sich, finde ich schon, die so einen Wiedererkennungswert haben soll, so. Finde ich gut, wenn man sieht, dass das einen Plan verfolgt hat.
Ich finde, so optimal gemacht haben das die Ärzte mit Jess ist anders, mit diesem Pizzakarton. Und da fragt man sich eigentlich danach, wieso ist da niemand auf die Idee gekommen? Weil das ist ja eigentlich total simpel. Das ist einfach nur ein Pizzakarton. Es ist eine Pizza. Ich glaube, das ist dann auch noch umweltfreundlich hergestellt. Und ich glaube sogar, dass das billiger ist in der Produktion, könnte ich mir vorstellen. Ich finde, das machen viel zu wenig Bands. Aber dieses Mal ist euch das echt besonders gut gelungen, dass man sieht so, dass es aus einem Guss ist. Auch diese Sachen, die jetzt in den Videos drin vorkommen, in dem Werbung Nein Danke, hat die dann auch die Claudia Holzinger gemacht?
Die hatte ich gemacht. Die Ärzte sind ja aber also auch schon, wie hieß denn damals das Album, war das Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer, dieses Plüschalbum?
Mhm. Ja, ich habe gerade eben geguckt, weil der René ja vorhin was dazu erzählt hat. Das war Runter mit den Spendierhosen, ja.
Das fand ich auch schon cool, einfach so eine Plüschhülle zu nehmen. Also, ja genau, also die Sachen, die im Video waren, diese Aufsteller und so, die hatte ich dann gemacht, ja.
Aber das Prospekt zum Beispiel, da waren ja auch wieder die Fotos drin vom Fotoshooting.
Stimmt, da waren die Fotos drin, genau. Das Prospekt hatte aber auch ich gestaltet dann und so, aber halt, ich finde, da hat auch ein anderer Look hergemusst, so, weil in diesem Video, da wollten wir auf so eine grelle Werbeprospekt-Ästhetik hinaus. Das Artwork der Platte, das die Claudia gemacht hat, das ist ja eher so sehr reduziert und klassisch eher und zurückhaltend. Und wir hatten da ja aber so Werbeprospekte und Werbebanner gebraucht, die irgendwie eher laut sind und schreien so und trashig sind. Und ich finde, da funktionieren die Fotos aber auch sehr gut in Kombi halt so. Und das hatte dann eben ich gestaltet. Und ich finde es aber eigentlich ganz cool, dass es so die Fotos von der Platte mit aufgreift, aber trotzdem ist das eine total reduziert und zurückhaltend und ja, so klassisch arty irgendwie. Und das andere ist einfach so voll der trashige Werbefuck.
Peter und René, jetzt haben sich ja Matti und Sarah schon in der einen Folge, ich glaube, es war die Folge mit Dinus Volkmann, dazu geäußert, wo der Titel herkommt. Konntet ihr mit dem Titel gleich mitgehen? Ist das auch das, was ihr in der Zeit, in der ihr, also René ist ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber was ihr so erlebt habt? Also vielleicht wiederhole ich das einfach nochmal, weil ihr guckt mich jetzt so an, so, ihr habt die Folge nämlich nicht gehört, voll geil. Nee, Sarah hatte quasi ja erzählt, dass sie irgendwie mal bei einem Konzert gewesen ist und das eigentlich auch nur exemplarisch dafür stand, dass halt oft heißt die Jungs von AKJ, weil man voll davon ausgeht, dass das auf jeden Fall nur Jungs sind. Was war so eure erste Reaktion, als der Albumtitel auf den Tisch kam? Oder kam der vielleicht sogar von einem von euch?
Peter war quasi mit dabei bei der Gründung des Albumtitels. René war da noch nicht mit dabei. René kam erst in die Band, als Albumtitel schon feststand.
Da hatte ich nichts mehr zu melden.
Der hatte keine Chance mehr zu intervenieren.
Aber wir hatten ja gut. Eigentlich davor find's schon top. Alles auf einen anderen Albumtitel ausgelegt gehabt. Also wir wollten davor ja das Album brutal zynisch arrogant nennen, weil so eine Ausgabe von einem Heft von der Gewerkschaft der Polizei hieß, zum Thema Linksextremismus oder Thema Antifa, glaube ich, oder so. Das hieß halt Antifa, brutal zynisch arrogant. Dachten wir, das wäre natürlich auch total cool, Agnike Joe brutal zynisch arrogant irgendwie als Albumtitel aufzugreifen. So. Und lange standen irgendwie die Zeichen so auf diesen Titel, bis dann halt eben irgendwie schon irgendwie so diese Situation war. Und es war auch nicht die erste im Olympiastadion, also es ist schon einfach öfter vorgekommen, irgendwie, dass man so, hi Jungs, dass das auch so reflexartig von jemandem so rausgeschossen kommt, was ja, keine Ahnung, das meint ja auch niemand böse so, aber wir fanden es dann irgendwie schon auch witzig, dass man das so aufgreift und so mit der Sarah quasi, die ja jetzt offensichtlich kein Junge ist, das den Leuten so vor Augen hält, so wie sehr verbreitet die Annahme doch dann eigentlich ist, dass es sich nur um Jungs in Bands handelt.
Ich bin mir total sicher, dass es auch jetzt noch Leute geben wird, die sagen, das sind ja gar nicht nur Jungs, die das nicht raffen. Aber gut, dass du das jetzt erklärt hast mit dem brutal zynisch arrogant. Ich habe jetzt gedacht, was jetzt auch gerade aktuell nicht so geil ankommen würde. Ich dachte jetzt an Farid Bang, den anderen Vogel.
Gut aussehend.
Ja, genau. Da hätte ich jetzt dran gedacht. Vielleicht hätten da noch mehr Leute dran gedacht.
JBG3.
Ja, genau. Also ich finde den Albumtitel gut. Nur irgendwie glaube ich mich zu erinnern, dass Sarah irgendwie sagte, manche hätten das auch nicht gerafft oder würden es nicht lustig finden.
Nee, manche Leute haben uns, glaube ich, also so Das haben, glaube ich, teilweise Leute es einfach echt nicht gerafft, weil die uns gefragt haben, ob wir das checken, dass wir quasi, dass ich ja schon eine Frau bin, ob wir das gecheckt haben. Also es war teilweise so wirklich absurd.
Ja, aber die checken dann AKJ ja, nicht, ich weiß, oder?
Ich glaube, es gibt einfach trotzdem viele Missverständnisse, auch wenn es für einen offensichtlich ein sehr offensichtlicher Witz ist halt.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, was du eben gesagt hast, Peter. Die checken halt AKJ nicht. Ich fange jetzt schon, drei Fragen gestellt, gleich angefangen zu springen. Die Rückmeldung, die ihr kriegt in der kurzen Zeit, in der es euch gibt, sind ja auffallend positiv. Was denkt ihr, woran das liegt? Ist natürlich immer schwer, sich jetzt irgendwie selbst zu loben oder so, aber bestimmt fragt ihr euch das doch manchmal auch so. Sind wir einfach so geil oder haben wir einfach Glück gehabt? Ich habe so das Gefühl, ihr werdet durchweg positiv aufgenommen und das, was du jetzt eben, Peter, gesagt hast, AKJ, man weiß schon so ganz klar, für was ihr steht und was da kommt und es ist alles sehr stimmig. Was denkt ihr, woran liegt das, dass ihr so wenig Gegenwind kriegt?
Uns hassen genügend Leute. Also das glaube ich schon, hey. Dass viele denken, dass die allerletzte Scheiße und wie die mit so einem Mist überhaupt irgendwie so in die Position kommen, das glaube ich, also das ist nicht zu unterschätzen. So. Aber es ist irgendwie auch witzig.
Euer Hass ist unser Stolz.
Aber wundert ihr euch manchmal selbst nicht, wenn ihr jetzt so zurückguckt und denkt so, hä, das ging, weil es geht ja jetzt auch wohl schnell. Das Album kam ja jetzt total schnell hinterhergeschossen.
Ja, also ich glaube schon, also ich wollte auch schon nochmal so an Peter anknüpfen. Es gibt auf jeden Fall Leute, die uns scheiße finden. Es gibt Leute, die finden es weder musikalisch noch humormäßig irgendwie, ist es die Cup of Tea für viele. Aber klar merken wir, dass es schon eine krasse Sache ist, innerhalb von doch einer sehr jungen Bandgeschichte so viele so viel positive Resonanz zu erfahren und auch so zum Beispiel, wenn ich so an die Rezensionen zurückdenke von den letzten zwei Alben, da waren wirklich echt die meisten gut so und das hat mich schon echt krass gefreut und wir waren uns nicht sicher, dass das so sein wird. Also, dass das erste Album überhaupt irgendwie cool ankommt, da hatten wir schon Angst davor. Wir hatten diese EP gemacht und die kam gut an. Dann haben wir dieses erste Album gemacht. Da haben wir schon gedacht, jetzt sagen die Leute hundertprozentig, jetzt wird manche die gleiche Scheiße nochmal ein bisschen besser aufgenommen. Und dann kam das aber auch gut an. Dann war für uns schon irgendwie schwer zu sagen, okay, jetzt, wir machen ein zweites Album, um an den, also, und waren gespannt, ob man da quasi an diese Resonanz nochmal anknüpfen kann. Und das letzte Album, die große Palmenlüge, das war ja wirklich durchwegs positiv rezensiert. Also ich kann mich wirklich, glaube ich, also das ist jetzt unangenehm so, aber ich kann mich, glaube ich, wirklich an keinen Verriss erinnern halt. So. Und
normalerweise, ich kann mich an eine schlechte Rezension erinnern.
Ja, also und das ist wirklich für das, wie viel positive Resonanz kam, da schon erstaunlich gewesen so. Das hat uns in der ganzen Produktivität oder in dem, was wir machen und cool finden, natürlich auch bestärkt so. Also ich glaube, wenn wir jetzt, wenn sich niemand für uns interessiert hätte und wenn das letzte Album irgendwie auch einfach trotz der beschissenen Zeit, in dem das rausgekommen ist, nicht doch irgendwie so einen Anklang gefunden hätte, dann hätte uns das auch nicht motiviert zu sagen, Alter, lass uns doch einfach nochmal eins machen. So, aber in dem Fall war das schon so, die Akkus waren alle voll so und wir standen in den Startlöchern und irgendwie gefühlt die ganze Fachpresse hat dieses Album abgefeiert und war gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Und dann auf einmal kommt dieser scheiß Lockdown. Und dann war schon so, okay, ey, fuck, dann lass uns doch die Energie, die wir jetzt irgendwie durch dieses Feedback auch haben, einfach nutzen, um nochmal ein Album zu machen halt. Also
sehr beflügelnd als so, also wenn man einfach merkt, da ist so viel positives Feedback, das ist schon voll geil, aber es ist auf jeden Fall rückblickend, also mir geht es tatsächlich so, dass ich mich oft frage, wie kam das alles, und es ist auf jeden Fall auch immer, wir hatten in diesem ganzen Verlauf immer auch so ein Quäntchen Glück dabei, dass wir auch immer, zum Beispiel, dass wir gleich an den Alex von Kidnap Music geraten sind und so, das ist, also es sind ja so viele Sachen, die einfach so passiert sind, die uns als Band natürlich extrem gepusht haben, dass wir dann auch gleich unser siebtes Konzert oder sowas haben wir mit Pesco zusammengespielt. Solche Sachen, das ist ja überhaupt nicht normal, dass sowas ist, also wenn du eine Band bist. Und das hat natürlich dazu geführt, dass unser Weg immer positiv begleitet wurde von ganz vielen Umständen außenrum. Und das alles führt dazu, dass das einfach am Ende halt jetzt irgendwie so geil geworden ist, womit keiner rechnen konnte.
Dadurch, dass es von Anfang an irgendwie ganz gut ankam, oder wir da vielleicht irgendwie eine Nische gefunden haben, die oder uns in einer Nische einquartiert haben, die es nötig hatte oder so, war das schon auch so, dass wir relativ schnell viele Sachen hinten angestellt haben, weil dies mit der Band so Spaß gemacht hat und so präsent war. Ich meine, wir hatten bis auf Sarah vorher alle auch schon in irgendwelchen Bands gespielt und es war immer so, ja, cool, hey, lass doch einfach mal irgendwie 5, 6 Konzerte im Jahr spielen, das ist doch geil und das war's irgendwie. Und das war schon so, du spielst ein Konzert, dein erstes Konzert irgendwie außerhalb von zu Hause, spielst dann in Halle oder sowas und du kennst dort niemanden und die Leute singen deine Sachen mit und so und finden das cool. Dann denkst du schon, Alter, geil, okay, dann lass doch auch zu dem Konzert nach Hamburg und nach Hannover und nach Köln fahren irgendwie, vielleicht, wenn es die Leute cool finden. Das hat schon irgendwie, also wir haben dann einfach extrem viel Zeit in diese Band gesteckt und extrem viel andere Sachen auch gekappt. Peter und ich haben beide zu dem Zeitpunkt noch in einer anderen Band gespielt, Sven auch damals. Das ist alles irgendwann dann quasi weggefallen, weil wir gesagt haben, es ist ruhiger geworden und dann irgendwann auch einfach so auf Null gefahren, weil wir einfach gesagt haben, hey cool, das mit der Band jetzt, das funktioniert irgendwie cool, lass uns da einfach viel machen. Ich glaube, das darf man schon auch nicht unterschätzen, dass wir, obwohl uns wirklich sehr viel zugeflogen ist, trotzdem haben wir einfach jedes Wochenende sind wir irgendwie, keine Ahnung, 30 Stunden im Wohnmobil gehockt und sind für einen Fuffi-Gage irgendwie durch die Gegend gefahren, halt einfach, weil wir so Bock drauf hatten halt so. Und das, glaube ich, hat sich auch alles so gegenseitig bedingt halt.
Weil das noch bei dir relativ jung ist, René, welche Sicht hattest du denn von außen auf Acne Kid Show?
Wir kannten uns ja dann doch schon jetzt zumindest so flüchtig vom Sehen auch alles so ein bisschen über die anderen Connections oder andere Bands, wie die Band von meinem Bruder, eben Maffei. Und auf das Hype-Thema oder dass das irgendwie so abgefeiert wird, da mal drauf einzugehen, ist es halt jeder, der Acne Kid Show hört, der ist sich ja bewusst, dass das jetzt einfach nicht funktionieren kann, weil da irgendwelche musikalisch krass neuen Riffs ausgefuchst wurden oder so, sondern dass das Ganze halt einfach funktioniert, weil es mit einem cleveren, gewitzten Text halt einfach unterlegt ist und der halt irgendwo auch viele Themen anspricht, die gerade brandaktuell sind oder halt generell auch so auch irgendwie sich am Zahn der Zeit ein bisschen bewegt, textlich auf jeden Fall, dass das Ganze dadurch halt auch dann seinen begründeten, ich bezeichne es jetzt mal als Hype, hat halt einfach in dem Acne Kid Show Hype Kontext.
Mhm. Aber als Schlagzeuger, du hast jetzt gerade gesagt, ich meine, da machen wir uns jetzt nichts vor, das ist jetzt keine großartige Kniffelarbeit, die da gespielt wird. Ich glaube, dein Bruder hat auch den Song Nein Danke, glaube ich, mich zu erinnern, irgendwie gleich nachgespielt auf der Gitarre und hat irgendwie so spaßeshalber gesagt, so oh, was für eine hohe Kunst und so. Das heißt, du bist da jetzt auch gar nicht mit eingestiegen mit dem Anspruch, das jetzt irgendwie großartig umzuwerfen oder aufzuwerten, sondern dir war schon klar, okay, das ist jetzt schlagzeugmäßig, werde ich jetzt hier kein Double Bass spielen und 10 Minuten Schlagzeug-Solo, wobei also, da kommen wir ja gleich nochmal drauf.
Ich glaube,
Double Bass.
Zumindest im Live-Set schon auch irgendwie mal so jetzt durchgemogelt, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, zum Schlagzeug-Solo kommen wir vielleicht wohl auch nochmal zu sprechen, oder?
Da kommen wir noch. Und der Matti hat eben auch eine geile Steilvorlage geliefert. Du hast gerade gesagt, und beim zweiten Album hast du dann gemerkt, dass die sich nicht gedacht haben, wie hast du jetzt eben gesagt, dass die sich nicht gedacht haben, ist ja die gleiche Scheiße, nur besser aufgenommen. Peter, wenn jetzt jemand kommen würde und würde beim dritten Album sagen, ist ja die gleiche Scheiße, nur besser aufgenommen, was würdest du denn antworten?
Ja, dann wäre mein Ziel erreicht, weil mir geht es ja immer nur ums Sound. Ja, ist es die gleiche Scheiße, nur besser aufgenommen.
Weil ganz ehrlich, grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, immer die gleiche Scheiße zu machen und es immer nur ein bisschen geiler aufzunehmen, finde ich jetzt.
Also es ist schon auch so, diese drei Alben, die haben wir jetzt in 4 Jahren rausgebracht. Also es ist schon auch eine extrem kurze Zeit, sich da jedes Mal quasi das Rad neu zu erfinden. Das ging natürlich auch nicht. Also natürlich ist es irgendwie die gleiche Scheiße, nur ein bisschen anders halt.
Aber ja, würde ich so auch nicht sagen, glaube ich. Hört ihr mich wieder?
Ja.
Ja. Ist ja nicht wirklich die gleiche Scheiße. Also wir haben angefangen und konnten irgendwie nix so. Und ich glaube, dann ist es einfach nur die logische Konsequenz, dass man beim dritten Album so auch mal den kleinen Finger mal 5 Zentimeter weiter nach links schieben kann bei einem Akkord. Und ich glaube, jeder hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Das ist nicht die gleiche Scheiße so.
Aber jetzt mal jeder für seinen eigenen Part, für den er zuständig ist. Hattet ihr schon mal den Gedanken, dass ihr euch irgendwie nicht überlegt habt, was mache ich und was will ich sagen, sondern auch so ein bisschen, was erwarten die von uns und was wollen die hören?
Ja, also wir hatten, sowas bespricht man zwangsläufig, aber wir haben uns da auch immer mal wieder so bewusst drüber hinweggesetzt. Also zum Beispiel hatten wir beim letzten Album, also bei dem Große Palme Lüge, da haben wir es teilweise, glaube ich, ein bisschen übertrieben, die Songs so am Ende so auf Hit zu trimmen. Also indem man zum Beispiel so eine vierfache Wiederholung vom Schlussrefrain oder sowas macht. Und das ist schon was, glaube ich, was generell sehr gefällig ist und so. Und da haben wir dieses Mal schon echt oft die Bremse reingehauen und haben gesagt so, nee, fuck ey, lass das nur einmal machen und nicht nochmal wiederholen oder sowas, damit wirklich jeder quasi damit so Mitgrüll-Scheiße wird. Und da, finde ich, hatten wir bei dem Album schon auch teilweise so wieder gesagt, lass uns so ein bisschen die Erwartungen vielleicht brechen bei solchen Sachen. Oder auch zum Beispiel das Schlagzeug-Solo, das kommt ja nochmal, ich meine, sowas ist ja sehr unkonventionell, sowas hat man vielleicht dann irgendwie doch eher in den 60ern mal gemacht so. Und da fanden wir das schon total witzig zu sagen, der Song, lass den einfach in der Mitte komplett auseinanderbrechen und ein übertriebenes Schlagzeug-Solo hinzumachen, einfach nur um wirklich so alle abzufacken. Und das war schon, ja, Sarah meldet sich.
Sarah, bitte.
Ich möchte gerne auch was dazu sagen. Wir haben zum Beispiel auch bei den Single-Auskopplungen, zum Beispiel als wir den ersten Song, dieses Nein, Danke, rausgebracht haben, wäre eigentlich kein klassischer Song für so eine Single-Auskopplung. Wir haben auch voll lange überlegt, weil er ist ja nicht so, das ist ja überhaupt nicht so ein eingängiger Song irgendwie, hat irgendwie keinen Refrain und solche Sachen, die quasi so Ohrwurm-mäßig sind, hat der gar nicht. Und das war natürlich schon Thema, bringt man so einen Song als erstes raus halt, weil das ja prägt ja den Eindruck von Menschen und wir haben es wirklich auch bewusst gemacht und haben uns über diese ganzen, was man normalerweise so aus Marketing-Sachen wirklich aus Marketing-Sicht machen würde, bewusst drüber hinweggesetzt, weil wir das einfach auch lustig fanden, dieses Thema so anzugehen halt mit diesem, direkt so mit diesem Werbung, nein, danke halt, also das ist ja super Meta. Man muss
die Album-Promo so quasi mit einer Absage an Werbung zu eröffnen.
Genau, war so ja. Die Idee, ja. Das war so die Idee, die dann quasi stärker war, als dass man sagt, nee, man muss als erstes Song einen super deepen politischen Song irgendwie rausbringen, der dann gleich bei den Leuten irgendwie so hängen bleibt. So wie es zum Beispiel mit diesem AfD-Song war, den wir bei Große Palmölige als erstes rausgebracht haben. Das war natürlich klar, dass so ein Song, der hat, also es war nicht klar, dass er so viel Reichweite bekommen hat, wie er letztendlich bekommen hat, aber es ist natürlich von Anfang an klar, dass so ein Song sich viel mehr verbreitet, wie jetzt dieser Nein, Danke. Und trotzdem fanden wir es irgendwie gut, das halt genau so bewusst jetzt zu machen.
Wobei ich sagen muss, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, ich glaube, das kann ich jetzt auch mal sagen, ich finde jetzt diesen What AfD Thinks We Do so, ich finde jetzt, wenn man euer gesamte Diskografie nimmt, hat der da teilweise echt bessere Songs. Wahrscheinlich liegt es wirklich an diesem,
sehen wir auch so,
an diesem, ja, an diesem Aufdringlichen. Aber vielleicht jetzt gleich mal, damit René das jetzt mal raushauen kann, weil sonst eiern wir jetzt um dieses Schlagzeug-Solo rum. Bei Abbruch gibt's dieses Schlagzeug-Solo. Und auch hier habt ihr damit, finde ich, den Song so gerettet. Also wie kamst du zu diesem Solo? Hast du dir das erkämpft?
Es war genau der Gedanke auch, oder?
Nee, also da kann ich jetzt das anbringen an dieser Stelle, was eigentlich auch für das Booklet vom Album geplant war, was dann aber doch nicht dann da reingefunden hat. Ich distanziere mich hiermit von diesem Schlagzeug, oder? Nee, das war einfach, wie war es? Wir hatten die Demoaufnahme eigentlich fertig von dem Song, die mir Peter damals geschickt hat, mit programmierten Drums. Und ich habe, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, auch die Songs einfach für mich zu Hause hier in Schweinfurt im Proberaum immer geübt. Und da war diese eine Stelle, wo ich mich dann stark auch an den programmierten Drums orientiert habe und dann gesagt habe, okay, irgendwie zündet das nicht so. Und dann waren wir, ich glaube, da zu dritt im Studio oder zu viert, Matthias war noch dabei. Dann haben wir ewig an der Stelle rumgemacht und irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie es oder hat sich nicht so geil angefühlt, wie es sich hätte anfühlen sollen. Und dann kam irgendwann nach einer längeren Pause, glaube ich, der Matthias und hat gemeint, ey, probier doch mal ein Drum-Solo. Und dann...
Also ich hatte die Idee ja eigentlich beim letzten Album schon und da hat es dann aber nicht so ganz gepasst. Und irgendwie fand ich das, ich weiß nicht, ich habe früher schon echt viel so 60s-Mucke gehört und so. Und da gab es ja voll oft, also was dieses Iron Butterfly in der Garda da wieder oder sowas, da gibt es ja auch dieses minutenlange Schlagzeug-Solo. Und das fand ich schon total cool eigentlich, sowas mal wieder aufleben zu lassen, aber dann in so einem Punk-Setting. Genau, und dann kam halt irgendwie die Idee, das wieder da zu machen so. Und dann musste ich aber weg.
Dann bin ich kurz weggefahren, als ich aufgenommen, als ich zurückgekommen bin, hattest du eigentlich noch ein viel krasseres Solo. Also das war ja noch viel länger. Und dann habe ich doch gesagt, ich würde es an der Stelle cutten, glaube ich. Weil sonst hätte es nochmal eine Minute gedauert.
Ja, das war sogar gekürzt dann.
Also ich hätte so lange rausgezögert, dass es für eine Kippenpause reicht. Ich meine, wofür hat man einen Schlagzeuger? Das machen doch voll viele, dass die dann sagen, spiel mal ein Drum-Solo und dann wird mal schnell, keine Ahnung, ein Bierchen getrunken und...
Noch eine kleine Geschichte, um auszuweichen. Ich habe mich bis jetzt immer erfolgreich vor immer solchen Dingen wie auch ein Drum-Solo drücken können. Ich sollte damals in meiner Abi-Phase, gab es an meiner Schule, gab es ein Sommerfest. Da waren auch ein paar wichtige Leute von der Stadt eingeladen, weil ich glaube, das war 50-jähriges Geburtstag damals von der Schule oder so. Und da hat der Musiklehrer, war das glaube ich, damals hat gemeint, ey, der Bürgermeister oder was weiß ich, hält eine Rede und das wäre doch voll cool, wenn du vorher irgendwie ein Drum-Solo spielst. Und dann war ich so, boah, nee, krass, ey, das packe ich nicht. Und dann war dann der Abend von der Schulfete und ich wollte das nicht machen, habe aber auch irgendwie nicht hingekriegt, einfach zu sagen, nee, das mache ich nicht. Und dann bin ich mit einem verbundenen Arm gekommen und habe gesagt, ich habe mir die Hand verstaucht beim Skateboardfahren. Nein. Und an der Stelle, sorry, Herr Göb, die Hand war nie verstaucht. Ich hatte bloß keinen Bock auf ein Drum-Solo.
Okay, wie war das? Hast du nicht vorhin irgendwie was erzählt? Du hättest dich beim Livestream verletzt? Hat es jemand kontrolliert? Da gab es danach, sollte er wieder ein Drum-Solo machen? Oh nee, ich kann nicht, Leute. Warte mal, ich mal kurz nicht an.
Also, ich muss schon sagen, dass ich finde den Song Abbruch, ich finde ihn den coolsten von der Platte, weil er einfach voll anders ist, auch vom Text. Und weil er so, also weil dieses so ein übertriebenes Drum-Solo, das ist wirklich, glaube ich, so mein Traum, den ich seit Jahren irgendwie habe. Und das finde ich sau cool. So. Also ich finde das richtig gut und ich finde auch, Renés Bescheidenheit ist hier völlig fehl am Platz.
Ich bin trotzdem froh, dass ich hier die Plattform habe, wo ich sagen kann, ey, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen und ich will mich damit nichts profilieren, weil ich kann kein Schlagzeug-Solo spielen. Ich glaube, ich so gut kann ich nicht Schlagzeug spielen. Ich glaube, ich kann dann besser das Schlagzeugspielen aussehen lassen, optisch, als dass ich spielen kann. Und deswegen bin ich beim Schlagzeug-Solo, glaube ich.
Ich finde, das klingt super und vor allem, ich finde, dieses Setting, also wenn ich jetzt in so einer bierernsten Band spielen würde, was weiß ich, irgend so eine Retro-Rock-Band oder sowas, dann würde ich auch sagen, das ist ja total baurig, da jetzt so ein Schlagzeugsolo reinzubringen. Aber ich finde, in dem Setting finde ich dieses Schlagzeugsolo total gut. Und ich finde auch, also ich meine, das ist euch wahrscheinlich komplett Latte irgendwie so. Nadine vielleicht nicht, die filmt sich schon auch immer viel in so Meta-Ebenen rein. Aber ich finde, das passt doch total gut zu diesem Song. Also da geht es doch um so ein Beziehungsende. Und in der Mitte von diesem Song, wo dieser Break ist, kommt dann quasi so diese Schlagzeugschlacht da irgendwie so. Ich finde, es gibt dem Song schon auch inhaltlich nochmal so ein bisschen Substanz halt.
Ja, also, und weißt du auch warum? Weil hätte er jetzt einen Tusch gespielt, dann wäre das so, okay, die Beziehung ist cool, aber ein Schlagzeug-Solo ist ja normalerweise auch, um Leute rauszuspielen. Weißt du, so in so ein Pausenfüller oder so ein Abbruch halt. Ich finde es auch, dass das, habe ich auch so verstanden eigentlich.
Ja, ich finde, es gibt dem Ganzen schon einfach auch nochmal so ein, ja, das ist schon nochmal so ein bisschen so eine Metapher irgendwie so auf so einen, ja, wie so auf so einen Beziehungszoff vielleicht auch irgendwie so, dieses Schlagzeug-Solo und der Song, der ist an sich ja total, der ist an sich eigentlich ja relativ ruhig und harmonisch irgendwie so. Für das ist der Text, der ist eigentlich relativ, ja, da geht es schon irgendwie zur Sache, finde ich. Und ich finde, das Schlagzeug-Solo, das unterbricht auch diese Idylle so ein bisschen.
Ich glaube,
es geht aus dem Takt.
Es ist auf jeden Fall so unterm Strich auf jeden Fall so ein Gimmick jetzt auf der Platte, wo auf jeden Fall ein krasser Überraschungseffekt ist, behaupte ich, und auch wo nicht im Kontext AKJ jetzt irgendwie in einem Song mitgerechnet wird. Und deswegen macht es das dann doch auch wieder ein bisschen cool.
Ich dachte, der Song endet jetzt mit, das werde ich aber niemals live spielen. Aber das hast du jetzt dann doch nicht gesagt.
Ja. Ich würde super gern live spielen.
Ja, da müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir das dann irgendwie...
muss dann Peter technisch sich was ausdenken.
Aber jetzt hätte ich gerne mal Handmeldung. Wer findet auch, dass der Song Abbruch der beste Song vom Album ist, außer Matti? Okay, alles klar. Cool. Wir gehen jetzt die Songs mal durch.
Ey, die ZuhörerInnen, sehen es ja nicht. Jetzt haben sich alle gemeldet, wollte ich nur noch mal sagen.
Wir gehen einfach mal die Songs durch, was mir so zu jedem Song eingefallen ist. Danke fürs Gespräch. Ist der erste Song, den habt ihr auch schon live gespielt. Da geht es quasi um Leute, die einem auf den Sack oder auf die Eierstöcke gehen, weil sie irgendwas Geiles erlebt haben und einen voll damit nerven. Und unterm Strich dann aber nicht halb so erfolgreich mit ihren tollen Ideen sind, dass sie dann doch eine Kippe oder Geld schnorren müssen. Auf welcher Seite habt ihr öfter gestanden in eurem Leben auf der Seite derjenigen, die zugehört haben und genervt waren? Oder Hand aufs Herz, habt ihr auch schon mal jemand so scheiße zugelabert?
Ich glaube, mit zunehmendem Alter wechselt man auf die Seite des Genervten und als motivierter Jungspund war man eher vielleicht die nervige Person, die noch gedacht hat, sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und allen anderen ein Ohr abgekaut.
Peter?
Ja, würde ich genauso unterschreiben.
René? Sowohl als auch. Also, ich war bestimmt schon in beiden Positionen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, tendenziell bin ich, also ich habe bestimmt auf jeden Fall schon Leute zugelabert, aber tendenziell würde ich eher sagen, die Situationen, wo ich zugelabert wurde, die waren so oft, das übersteigt das Ganze auf jeden Fall.
Aber wirklich genau mit diesen Themen oder waren das jetzt fiktive Themen? Weil das ist ja so ein richtiges Klischee eigentlich.
Die Themen, die sind echt inspiriert quasi von wahren Begebenheiten, aber natürlich auch ein bisschen ausgeschmückt, so wie sie dann auf dem Song waren. Aber die Situationen, die gab es auf jeden Fall schon so oder so ähnlich.
Die zweite Strophe zum Beispiel, also als der da irgendwie so von seinem Pilztrip in Südostasien erzählt, so, also als ich nach dem Zivi irgendwie da meine Rucksackreise gemacht habe, das habe ich dann schon auch ganz stolz daheim erzählt, wie cool das war. So. Also es ist nicht so, dass man nicht selber auch in der Situation der Nervensäge schon gewesen wäre. So. Aber ja, mittlerweile haben sich tatsächlich vielleicht die Seiten so ein bisschen geändert und man ist auch sehr, sehr schnell genervt von Leuten, die einen so in Anspruch nehmen und man irgendwie auch nicht so wirklich rauskommt. Also das ist ja schon so eine sehr umfangreiche Inanspruchnahme, dass man quasi sich erst ein Ohr abkauen lässt, am Schluss dann noch die Getränke zahlt und dann quasi noch so die Notlüge hinterher schieben muss. Cool, ja, bald wieder, also ruf mich einfach an. So.
Ja, aber genau darum geht es jetzt auch nochmal, um die Notlüge. Ist nicht jemand, der so ist wie wir, sage ich jetzt einfach mal so ganz frech, ist es nicht eigentlich jemand, der einfach zwischen und sagt, halt du jetzt mal bitte einfach dein Maul?
Ich weiß nicht, es gibt einfach so Situationen, da kommt man gar nicht in die Gelegenheit, irgendwas zu sagen. Also es gibt ja einfach Leute, die einen wirklich richtig krass zulabern und das teilweise, glaube ich, auch wirklich so mit voller Absicht machen und dich einfach auch in so eine Situation bringen, wo du gar nicht raus kannst. Und irgendwie zu so einer halb bekannten Person zu sagen, bitte halt dein Maul, ist schon auch eine krasse Hürde halt, die da aufgebaut ist, weil man will ja dann doch immer nett und höflich sein irgendwie. Und mir fällt es auf jeden Fall schon schwer, solchen Leuten immer im direkten Gespräch zu signalisieren, ey, das nervt mich jetzt richtig hart. Also ich hatte schon so Situationen, wo man wirklich irgendwie quasi ja auch so dann irgendwann in so einer Ecke steht von so einem Balkon oder so und einfach auch nicht mehr weiter zurück kann und die Person vor dir steht immer noch da und labert dich vor. Du kannst nicht mal räumlich mehr weg halt so. Und sowas finde ich, also es gibt schon einfach so Leute, die einen so wirklich so komplett einnehmen und ihre ganze Geschichte jetzt erzählen und du hast gar nicht die Möglichkeit, das Gespräch irgendwie anders zu lenken. So, das ist schon voll krass. So. Mhm.
Peter, was bist du für einer? Sagst du Hals Maul oder hörst du zu?
Ah, oh, nee, ich kann auch nicht ganz, ganz schlecht Hals Maul sagen. Ich immer erst am nächsten Tag zu.
Rufst du dann an?
Zu meinen was Leuten. Übrigens noch nee, fragen wollte. Mir geht sowas übelst auf den Sack. Also ich denke mir dann eigentlich immer, fuck, hey, mir ist echt die Zeit zu schade irgendwie, um hier zu stehen. Das nervt mich am meisten, wenn mich dir jemand zutextet. So, du bist auf irgendeiner Feier und dann kommt so ein Typ und oder wer auch immer und labert dich ewig zu und das ist 5 Minuten cool so und irgendwann checkst du schon, oh fuck, ey, eigentlich ist die Feier ganz gut, aber ich krieg's auch irgendwie nicht gebacken, dem zu sagen, halt's Maul.
Ey, wisst ihr, was das Schlimmste ist, wenn man mit 6 Leuten am Tisch sitzt und da gibt's eine andere Person, die so versucht, mit dir die ganze Zeit so ein Zweiergespräch anzufangen, ja, während du mit 6 Leuten am Tisch sitzt. Sowas hasse ich, ey.
Ja,
das stimmt. Das allerletzte, weil man kommt da auch nicht weg halt so.
Man muss auch dazu sagen, dass aber zum Beispiel trotzdem Peter viel weniger auf solchen Situationen ausgesetzt ist, weil er, glaube ich, von vornherein eher so, naja, so ein bisschen auf Rückzug gepolt ist, wenn er so irgendwie sowas, so eine Situation vielleicht wittert oder so. Die Sarah, die kriegt es dann schon auch oft richtig ab so. Also bei mir ist es, glaube ich, so, ich lerne so in den letzten Monaten und Jahren lerne ich vielleicht auch so ein bisschen dann mich selber aus so einer Nummer rauszuziehen so. Aber Sarah ist schon oft auch so ein Magnet, finde ich, für solche Situationen halt, die sie dann wirklich auch echt lange mit sich rumträgt.
Ja, tagelang, wochenlang teilweise.
Und du, René, wirkst auch ganz nett. Ich kann mir bei dir auch schlecht vorstellen, dass du, oder sagst du dann, ich muss mal kurz, keine Ahnung, mein Schlagzeug.
Ja, wenn es da ist, dann will ich das
René schläft immer schon
bei solchen Situationen. Ja, aber ich war leider auch schon oft genug in sowas und ich bin dann auch immer lost, ey, weil ich kann es dann auch nicht, dass ich demjenigen direkt ins Gesicht sage, so, ah, ey, sorry, interessiert mich gerade gar nicht, ich muss mal weg. So. Also ich hoffe dann immer, wenn ich dann mit Freunden das unterwegs bin, dass dann irgendwie jemand so meine Zeichen wahrnimmt und mich dann da irgendwie mit rauslotst oder so. Und das hat auch in der Vergangenheit immer ganz gut geklappt. Aber ich bin dann auch immer so der Zuhörer, der sich dann so denkt, oh, bitte, lass es bald vorbei sein.
Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Song, den kann jeder nachvollziehen. Das war definitiv, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich wirklich bei jedem zweiten Satz gesagt, ja, genau solche Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, wovon reden die da? Das treffe ich jetzt gar nicht. Bei dem zweiten Song, ich hatte dir das geschrieben, Matti, bei dem zweiten Song, gestern, heute Morgen, ist eine Utopie, also eine positive Idee davon, was sein könnte, wenn man gewisse Dinge ändert. Und da hat es mich echt gepackt. Da war ich richtig gerührt. Das hätte ich euch nicht zugetraut, dass ihr so konkret irgendwas skizziert und Dinge auf so eine Art so emotional auch ansprecht. Also der hat mich wirklich, auch jetzt, ich habe den heute jetzt nochmal gehört, ich habe ihn jetzt so, keine Ahnung, 2-3 Wochen nicht gehört, finde ich wirklich sehr ergreifend. War das eine Überwindung? Weil ich meine, kann auch sein, dass Leute darüber lachen oder sagen, ach ja, die Träumer hier, gerade weil und so.
Ja, ach, also ob da jemand drüber lacht, ist mir eigentlich egal. Ich glaube, mir ist dieser Gedanke des Naivseins ist mir selbst auch gekommen. Deshalb ist am Schluss ja diese Strophe am Schluss ja auch nochmal da, die dann im Endeffekt schon mal so, auch wenn uns klar ist, dass das so nie passiert, klammere ich mich trotzdem dann manchmal an die Fantasie so. Im Endeffekt ist es eben genau das halt, es wird irgendwie 3 Minuten geträumt und am Schluss kommt der Realitätscheck, der sagt, not gonna happen. Aber trotzdem schön, sich da manchmal dran zu klammern so. Es hat nicht Überwindung gekostet, das zu schreiben. Im Endeffekt, wie ist das entstanden? Der ist irgendwie auch so locker aus der Hüfte.
Auf der Autofahrt entstanden. Heim, ich weiß es noch genau, auf der Autofahrt heim von Greifswald, wie du gesagt hast, ja, du hast die Idee, so einen Text zu schreiben, der muss so voll lang sein und so voll die Utopie irgendwie das mal positiv beschreiben, was quasi nach der Revolution passiert, beziehungsweise so konkret, wie man sowas umsetzen könnte. Das war so auf der Heimfahrt und ich war eigentlich auch komplett müde, hatte irgendwie gar keine Lust, da so mir konkret Gedanken zu machen. Aber der Matti, der schreibt ja dann immer, also der nimmt sich das dann ja vor und dann eine halbe Stunde später hat er so den ersten Textentwurf mir präsentiert und dann habe ich so, okay, krass, war dann schon voll geil und dann hat er halt noch ein bisschen dran rumgeschrieben und dann war der Text auch fertig. Und das ist ja, also ich war auch sehr begeistert, als ich den Text gelesen oder als er ihn mir vorgelesen hat, weil ich den, ja, das ist einfach mal was komplett anderes so, aber schon auch so trotzdem, es ist natürlich eine Utopie und es ist natürlich klar, dass es so auch nicht funktioniert und nicht an einem Tag wird das und das und das gemacht. Aber die Schritte an sich, die sind ja von der Idee her trotzdem richtig und wichtig. Das ist ja, das beschreibt halt so das ultimative Endziel, was man hat. Aber der Weg dorthin ist ja das, mit dem uns und der Welt schon auch viel geholfen wäre, wenn Kleinigkeiten auf diesem Weg halt so passieren würden. Und das finde ich irgendwie so geil, dass es natürlich diese absolute Utopie erzählt, aber es ist keine, er beschreibt ja nichts von irgendwelchen Regenbogen und irgendwelchen Fabelwesen, so, sondern es ist ja wirklich sind ganz konkrete Forderungen für eine bessere Welt. Und das finde ich schon mega gut, ey. Das ist auf jeden Fall, finde ich, sein bester Text bisher.
Es ist ja wie so, mir war es halt, also die Idee war ja quasi, die 7 Tage ist ja quasi genau die Schöpfungsgeschichte so. Also im Endeffekt ist es ja so eine biblische Herangehensweise so. Am 7. Tag ist ja dann auch quasi die Pause so. Also so war, ist es ja in der Schöpfungsgeschichte auch.
Bist du bibelfest, Matti?
Null.
Okay.
Nee, ich bin aus der Kirche ausgetreten und so. Aber natürlich ist es schon auch die Geschichten, die in der Bibel sind, die sind ja teilweise total abgefahren und sowas halt so. Aber ich meine, dass die Schöpfungsgeschichte, dass da am 7. Tag die Pause ist und dass man deshalb den Sonntag irgendwie hat, das ist ja, glaube ich, hinläufig bekannt so. Und das war ja einfach nur die Idee. Man macht 7 Tage, macht man irgendwas und bekommt so einen Fortschritt. Ich glaube, ich habe mir irgendwie sogar diesen kurz vorher so einen Podcast reingezogen. Hier, wie heißen die nochmal? Sabine Rückert, glaube ich, die von bei Zeitverbrechen ist. Die hat doch mit ihrer Schwester zusammen diesen Pfarrerstöchter-Podcast. Und da, den habe ich mir, glaube ich, kurz vorher reingezogen. Und da ging es, glaube ich, um die Schöpfungsgeschichte eben auch. Mhm. Und dann dachte ich mir, ist mir das halt wahrscheinlich in diesem Bus nach Greifswald oder von Greifswald aufgefallen oder eingefallen.
dachte ich eigentlich, das wäre schon cool, irgendwie mal so an so einem konkreten Ding sowas abzuarbeiten, aber das irgendwie so neu zu besetzen und dann am Schluss aber trotzdem zu sagen, ey, Alter, niemals wird das so passieren, so träumt weiter. Ich finde nämlich, ganz oft ist es auch in so Punk-Songs, da wird schon auch so eine totale Naivität irgendwie auch vermittelt, die mich dann selber stört halt. Also wenn ich zum Beispiel, auch wenn es gut gemeint ist, so wenn ich zum Beispiel jetzt bei ZSK oder sowas, wenn die sagen, alle meine Freunde hassen die AfD, ganz Deutschland hasst die AfD, das ist toll, das zu singen, aber es ist dann nicht die Realität so. Das ist am Schluss leider auch nur ein Hirngespinst, aber die Realität schaut anders aus. Nicht ganz Deutschland hasst die AfD, so, auch wenn es cool wäre. So. Und diese Schöpfungsgeschichte so, da in 7 Tagen irgendwie die Gesellschaft umzustürzen von Animal Liberation bis No Borders, wird einfach auch nie den Theorie-Praxis-Transfer durchstehen. So. Und deshalb finde ich es einfach sau cool, am Schluss dann nochmal zu sagen, schön wär's, aber träumt weiter irgendwie.
Also ich finde den Song 1000-mal mutiger und finde, so inhaltlich ist es der beste Song, den ihr bis jetzt gemacht habt. Musikalisch finde ich, danke fürs Gespräch am besten. Und habe mir gedacht, damit macht ihr euch viel angreifbarer, als wie du jetzt eben auch gesagt hast, also als mit sowas wie AfD und bla, what AfD, bababab. Weil das ist irgendwie, das sind schon so Schlagworte, die ist man so gewohnt. Und ich habe jetzt gerade vorgestern habe ich mir ein altes Ärztekonzert angeguckt und habe dann gedacht, so ja, das machen voll wenige Punkbands, dass sie einfach mal Utopien aufstellen. Ich glaube, Pogenproblem hatten sie ja auch damit. Das ist für mich ein Kern, so ein Kerngedanke des Punks. Einfach auch zu denken, wir ändern was.
Die Ärzte zum Beispiel mit Hurra und sowas, ist ja genau das Gleiche. Ja. Das ist doch voll gut auch so.
Deine Schuld war das, glaube ich. Da ist mir aufgefallen.
Genau, ja, stimmt, ja.
Ja, weil ich konnte mich nämlich erinnern, wir haben so drüber geredet, was ist der beste Ärzte-Song, und dann kann man sich ja 1000 Stunden drüber unterhalten. Nee, und der ist auch gut und so. Dann ist mir eingefallen, dass damals mein Neffe, der war da noch ganz klein, und der hat als kleiner Junge gesagt, deine Schuld finde ich am besten, weil er damit voll was anfangen konnte. Es ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist, wie sie ist, nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ist ja eigentlich auch voll einfach so. Das ist ja jetzt keine hohe Poesie. Und ich finde, es ist, kann man jetzt sagen, weil du es geschrieben hast, Matti, dir total gut gelungen in dem Song. Finde ich echt.
Danke.
Finde ich echt gut. Und hab so, als du dann irgendwie gesagt hast, ich glaube, es war dann Tag 6, und dann sagtest du, geht es um Sex? Und das alleine schon. Das Wort Sex wird ja in dem Zusammenhang so gar nie verwendet. Wenn, dann geht es gleich um eine krasse Art von Sexbeschreibung oder fickt die AfD oder was weiß ich was. Aber so in dem Zusammenhang habe ich das, glaube ich, noch nicht gehört. Ich könnte jetzt schon wieder 1000-mal abschweifen, aber ich habe keinen Bock, immer was zu schneiden. Deswegen sage ich jetzt viele Sachen nicht, die ich jetzt eigentlich gern noch sagen würde. Gehen wir mal zum nächsten Song. Und das machen wir natürlich im Doppel. Also R.I.P. von Rest in Peace natürlich. R.A.R. von, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da habt ihr dieses geile Video gedreht. Matti spielt einen Polizisten, der, ich sage jetzt mal, seine Arbeit nicht so ganz ernst nimmt. Ist der Polizist, den Matti da darstellt, die einzig tolerable Variante von einem Polizisten, die ihr euch vorstellen könnt?
Nee. Also ich finde, Mattis Polizist ist so ein richtiger, wie ich mir so einen richtig unsympathischen bayerischen Prozeitbullen irgendwie vorstelle.
Prozeitbullen?
Ja. Es gibt in Nürnberg, es gibt da so einen Polizist, der hat immer den gleichen Job. Der sitzt nämlich vor dem türkischen Konsulat in so einem kleinen Häuschen und muss das halt bewachen sozusagen. Aber weil es halt auch Nürnberg ist, passiert da halt auch nie was. Und ich fahre da jeden Tag 2-mal dran vorbei, weil ich das auf dem Weg zu meiner Arbeit ist. Und der sitzt halt immer da und isst jeden Tag halt immer um 10 Uhr, isst er halt ein Brot mit irgendwas drauf oder so eine Leberkässemmel oder so. Und so, genau so habe ich das in meinem Kopf, dass das, so ist der Matti auch irgendwie in dem Video. Aber der ist ja trotzdem Bulle halt. Also das macht ihn ja nicht besser. Vor allem, er ist ein Bulle, der seinen Job nicht macht. Und das ist ja nichts Positives prinzipiell.
Das heißt, wenn schon Bulle, dann sollen die ihren Job auch machen.
Naja, aber viele Sachen sind einfach auch scheiße gelaufen, weil Bullen ihren Job nicht gemacht haben halt so. Ja, also
das stimmt leider.
Bei diesem ganzen NSU-Ding oder bei solchen Taten ist ganz oft das Problem, dass Bullen eben nicht ihren Job machen und zu faul sind oder nicht hinschauen mit Absicht oder was weiß ich so. Also das ist nicht immer positiv, weil dieses Nix-Machen passiert meistens nicht dann, wenn es irgendwie um linke Straftaten geht, sondern immer dann, wenn es eigentlich auf irgendwas ankommt. So, deswegen, es gibt keinen positiven Bullen, auch nicht Matti.
Peter, du spielst ein Teil eines Kommissaren-Duos zusammen mit Sarah, das sich aufmacht, also unter anderem, das sich aufmacht, diesen Mordfall, der in dem Video zu sehen ist, zu lösen. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Auf deine Rolle?
Ja, ewig, Drehbuch halt. Das liest du dir ewig durch zu Hause und dann gehst du die ganzen Szenen durch und ja, witzigen Schauspieler. Also das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du irgendwie so in eine Rallye fährst und über Kuppel 2 scharf links und du musst einfach alles.
Peter war eine Woche später noch immer noch in dieser Rolle, weil er einfach langsam wieder rausgekommen
ist. Ja, ich glaube, er ist immer noch in der, oder er ist jetzt sofort wieder in der Rolle, für die er ja auch prämiert wurde. Seid ihr denn Eifel-Krimi-Fans? Oder hat sich das einfach nur ergeben aufgrund der Verortung der Festivals, über die ihr da singt?
Ich bin ich mag Krimis sehr gern. Ich schaue mir auch den Tatort sehr gern an und so. Und für mich war das schon auch eine sehr coole Sache, so einen Tatort nachzudrehen irgendwie. Das fand ich schon cool.
Ich finde generell jeden deutschen Film eigentlich scheiße. Das heißt, ich kann mit so Tatort und sowas, ich kann mir das nicht anschauen, weil ich das meistens ganz arg schlimm finde, die Dialoge und wie es geschauspielert wird und so. Und es ist immer schon ein großer Streit zwischen mir und Matti, weil der so Fan ist und ich das überhaupt nicht packe.
Und weil er dann mit dir zusammen das gucken will oder weil er dir irgendwas vorschlägt? Oder?
Weil er ja auch immer der Meinung ist, dass er die Sachen, die er tut, die tut er aus einem gewissen Grund und weil er Ahnung davon hat und natürlich ist es gut und dass er nicht versteht. Was? Und dann sagt er immer, ja, aber du findest ja auch sowas wie Game of Thrones gut und so weiter und so fort. Dann kommt immer diese alte Leier. Und das ist halt so ein konstanter Streitpunkt in unserer Freundschaft.
Wie sieht es bei dir aus, René? Bist du ein Eifel-Krimi? Weil du sagtest jetzt einfach Krimi, Matti. Ich will schon konkret auf Eifel-Krimi, also auf diese dilettantischen Krimis raus. Bist du da ein Fan davon, René?
Nee, eigentlich gar nicht. Also auch nochmal trotzdem nochmal auf den Tatort zurückzukommen, habe ich vielleicht in meinem Leben bis jetzt maximal 10 gesehen oder so. Also nee, ich bin nicht so der Krimi-Typ.
Das ist mir schon öfter aufgefallen, Matti, weil du auch ja ein großer Fußballfan bist, dass du Dinge, die so, und manchmal denke ich, vielleicht macht er das auch einfach so, ihr kriegt die Scheiße nicht, dass du Dinge, die eigentlich so unangenehm mit Deutschsein verbunden sind, wie zum Beispiel Fußball oder Tatort, da bist du richtig so, da denkst du, ist es auch so einem Anspruch oder bist du so erzogen worden, dass das bei euch einfach gemacht wurde? Oder?
Nee, gar nicht. Also ich finde, ich weiß natürlich schon auch dann immer, in was für einem Setting ich mich so bewege, in was für eine Peer Group oder so, da herrscht der meisten schon auch immer Content so. Und dann bist du irgendwie so mit lauter so Saras zusammen, die dann alle sagen, wow, Game of Thrones nur noch krass und nur noch geil und deutsches Kino voll beschissen und ich schaue mir hier nur noch irgendwelche, keine Ahnung, beschissenen BBC-Produktionen an und am besten auch nur auf Englisch ohne Untertitel, weil sonst ist es ja eh total scheiße. Und da finde ich schon, da macht mir das schon auch Spaß, so eine Gegenposition einzunehmen und zu sagen so, das ist mir einfach alles scheißegal. Ich schaue mir am Sonntag den scheiß Tatort an, so. Keine Ahnung, ey. Der langweilt mich dann auch 1,5 Stunden, dann ist mir wurscht, so. Und beim Fußball ist es irgendwie auch so. Ich bin, egal in welchem Setting ich mich bewege, finde ich da schon auch, dass ich so ein bisschen so meinen Weg irgendwie einschlagen will, so. Also wenn ich zum Beispiel nur mit Leuten abhänge, die alle sagen, Fußball ist voll beschissen, dann finde ich schon, dann kann ich schon einfach sagen, Alter, ich finde es eigentlich ganz cool, so. Aber wenn ich nur mit so Die-Hard-Fußball-Fans unterwegs bin, für die das alles so voll der Platzhirschkampf ist auch so und so Territorium und hier meine Stadt und sowas, dann sage ich schon auch bewusst, hey, mit dem Scheiß will ich gar nichts zu tun haben, so. Ich schaue mir das einfach an, weil ich Bock drauf habe, so, aber mir sind da eure Kämpfe sind mir komplett egal, so. Also ich versuche da, glaube ich, ich finde, Peter ist eigentlich ähnlich da drauf wie ich, so. Also der sieht schon, ich glaube, der findet auch Sachen einfach cool, die jetzt unabhängig von einem Trend oder von einem Umfeld irgendwie jetzt krass geprägt sind. Ich war zum Beispiel als Kind, ich bin im tiefsten Bayern aufgewachsen, alle waren Bayern-Fans, so. Da war ich als Kind, war klar, dass ich Dortmund-Fan war. So finde ich, also mir ist zum Beispiel, wenn ich...
Deswegen bin ich jetzt wieder Bayern-Fan.
Ja, erst in Nürnberg.
Du bist tatsächlich nicht eingefroren. Ich dachte eben, entweder macht Peter jetzt gerade voll das geile Pokerface oder er ist eingefroren. Aber bei Bayern kam er dann wieder. Wie sieht's bei Sarah und René aus? Fußball, EM, könnt ihr da mitfiebern oder ist euch so scheißegal wie mir?
Also ich kann mitfiebern, weil ich 10 € Einsatz gemacht habe für so ein Tippspiel, was wir alle zusammen irgendwie am Start haben. Und seitdem es um irgendwas geht, finde ich es auch interessant.
Bei dem Tippspiel übrigens wirklich Euro, echt viele Leute aus der Punk-Szene mitmachen. Also würde man jetzt, also das ist nicht.
Da könnte man so, jetzt Namen droppen, ey.
Das sind echt, also hier
von alles, was Rang und Namen hat.
Hamburg, von Eudorno Berlin bis Audiolied, sind da alle mit drin in diesem Tippspiel, ey. Also.
Aber offiziell will keiner was mit Fußball zu tun haben.
René, willst du dich distanzieren oder?
Ich habe ehrlich gesagt bis an dem Abend, wo die EM jetzt dieses Jahr losgegangen ist, nicht mehr mitbekommen, dass überhaupt EM ist. Also es hat dann bloß irgendjemand so beiläufig gesagt und dann war so, ey, heute Abend geht EM los. Und dann, okay, krass, das ist auch wieder. Okay, nee. Also ich habe echt, ich habe als Jugendlicher, als Kind, der ist auf dem Dorf aufwächst, mal gedacht, okay, du musst dich für Fußball interessieren und musst auch mal dem lokalen Fußballverein beitreten, aber das hat sich dann ganz schnell gezeigt, dass dann irgendwie die Stecken in der Hand bei mir mehr Sinn ergeben und als irgendwie
hast dich dann Ball doch am Fuß. Straight Edge entschieden.
Ja, und da spielt man keinen Fußball.
Ich habe überhaupt gar keinen Bock, über die beiden Festivals zu reden. Das können alle anderen machen, die euch interviewen. Alle anderen können euch fragen, warum und was und Rock. Also lass mal kurz abchecken. Jedes Jahr dasselbe Line-up, ja. Jedes Jahr wird es teurer, ja. Jedes Jahr regnet es, ja. Kann ich sagen, weil ich selbst schon 5-mal dort war. Jedes Jahr scheiße. Ansichtssache. Aber lass mal den Bogen zu gestern, heute, morgen schlagen. Wie müsste denn ein Festival sein, dass es geil ist?
Einfach so wie das Off the Radar.
Jedes Jahr schönes Wetter. Jedes Jahr ein guter, fairer Eintrittspreis.
Jedes Jahr wird es billiger.
Jedes Jahr wird es billiger.
Jedes Jahr ein gut durchmischtes Line-up, das ich mir, bei dem ich auch die Möglichkeit habe, neue Dinge zu entdecken. Ja, also das finde ich eigentlich gut. Sowas in die Richtung. Das ist ja zum Beispiel auch was dann so in unserer Szene dann ja auch immer so total gepredigt wird, das immer heißt, die kleinen Festivals sind cool, die kleinen Festivals. Ich finde, es spielt keine Rolle. Die Größe des Festivals ist nicht ausschlaggebend dafür, ob ein Festival cool ist oder nicht. Es gibt auch kleine Festivals, die richtig scheiße sind. Und es gibt große Festivals, die richtig cool sind. So, also ich war auch zum Beispiel alle in unserem Umfeld und hier wahrscheinlich auch René und sowas, die werden alle sagen, wie cool dieses Fluff-Festival zum Beispiel ist. Kleines Festival in Tschechien und so. Ich war da als Gast und ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe noch nie so ein liebloses Scheiß-Festival erlebt. Hey. Und da muss ich echt sagen, den Hype verstehe ich nicht so. Und dann gehe ich lieber echt auf ein großes Festival. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal als Beispiel einfach mal so Diffusion, halt so auf der 70.000 Leute sind, wo du keinen Meter läufst, ohne dass irgendwie was liebevoll gestaltet ist und so, und wo du wirklich viele Sachen entdeckst, so finde ich es mehr so mein Ding irgendwie. Aber ich finde auch kleine Festivals cool, die geil gemacht sind und so.
Mein eigenes Café, featuring Hearts Angels, Ronny Ricard von Hearts Angels. Ich weiß gar nicht so sehr, ob das jetzt... Ich kann das total schwer einschätzen, weil ich eben auch Rap höre.
Darf ich kurz mansplainen?
Ja.
Ich glaube, du sprichst ihn immer falsch aus. Ist mir jetzt schon öfter aufgefallen.
Wieso?
Ich glaube, dass der Ronny Rijkaard heißt. Und Rijkaard ist eine Anspielung an den holländischen Fußballer.
Okay. Mein eigenes Café ist der nächste Song mit Ronny Rijkaard von featuring Hearts Angels. Ich spreche jetzt nie wieder aus, weil ich es schon längst vergessen dann danach. Ich weiß gar nicht so genau, ob das jetzt irgendwie, weil ich höre beide Stile, also oder ganz viele Musikstile, ob das jetzt so krass ist, dass da jetzt ein Rap-Part mit dabei ist. Aber wie weit habt ihr das denn intern diskutiert? Also ist es für euch so ein Scheiß drauf, wir machen es einfach, oder habt ihr es bewusst genommen im Sinne von jetzt ist eh scheißegal, jetzt machen wir auch noch einen Rap-Part rein?
Weiß ich gar nicht mal, also ich glaube, so krass diskutiert haben wir es nicht, weil ich meine, wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die sowas mal machen, ne? War jetzt für uns nicht so die krasse Diskussion. Wir kennen halt die Hearts Angels, weil die also kommen ja auch aus Nürnberg, und ich finde generell einfach irgendwie, ich finde, dass die Band einen coolen Style hat und wie sie sich präsentiert und die Videos, die sie drehen und so, das hat schon alles, ist sehr stylisch, und das fanden wir schon einfach gut, und wir kennen die halt irgendwie auch schon länger so, auch privat, und das hat sich halt einfach so ergeben, und ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man mal was macht, was vielleicht nicht so naheliegend ist, also jetzt nicht so super naheliegend, wobei, also es ist jetzt auch nicht krass progressiv, dass die Hearts Angels da irgendwie den kurzen Rap-Partner.
Ich glaube, wir haben schon auch alle diesen Song abgefeiert von Eudorno, den aufs Maul. Da gab es ja dieses Rap-Feature mit Degenhardt, war schon auch sau cool. Vielleicht hatte das auch zu unserer Idee beigetragen, irgendwie da so ein Rap-Feature mit unterzubringen.
Ich weiß auf jeden Fall, dass jeder, der, also als wir das dann, die ersten Songs irgendwie Alex und Siad und so gezeigt haben, da hatten wir das halt auch nicht erwähnt. Und das haben die schon alle gesagt, dass das halt sehr überraschend kam, dass da plötzlich dann jemand rappt und so.
Ja, deswegen, ich kann das total schwer einschätzen. Für mich war das jetzt schon so, oh, okay, cool, weil ich kannte ja auch die Hearts Angels. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Stelle ist, wo viele Leute sagen so, hä? Und ich glaube, Matti, dass das vielleicht eher eine Stelle ist, wo die sagen, ah ja, jetzt machen sie hier Hip-Hop, weil sich's Geld verkauft, alles klar.
Kann ich mir auch vorstellen, ja. So, ja. Kann ich mir auch vorstellen und ist tatsächlich auch, ja, ist auf jeden Fall eine Kritik, die ich durchgehen lasse, wenn irgendjemand sagt, hier habt ihr jetzt echt nochmal versucht, irgendwie so zwanghaft so ein Gimmick einzubauen.
Würde ich meine, wenn du jetzt als nächstes noch irgendwie so ein Klavieralbum rausbringst, solo in der Zwischenzeit, dann ist es auf jeden Fall die Kritik, die wir gelten lassen können.
Als Mad Matti, ja. Ja. Also da geht es ja quasi um so Hipster-Cafés, ne? Also was ist denn der größte Unterschied zwischen dem Asch und Friedrich, die Kneipe, bei der ihr involviert wart, und einem Hipster-Café? Weil viele werden jetzt einfach sagen, ja, die haben ja selber mal eine Kneipe gehabt.
Die hat den nachts geöffnet. Und es gab keinen Kaffee.
Ja, ich meine, das ist natürlich schon immer dieses Klischee von Sojalatte und viel zu teuren Preisen, halt irgendwie 4,20 für einen 150 Milliliter Cappuccino irgendwie. Das ist so typische Feindbild, was man ja auch so sieht. Also es ist zum einen ein Klischee, aber zum anderen ist es ja tatsächlich so, dass in Stadtteilen beobachtet werden kann, dass solche Cafés halt eben auftauchen. Und es können sich einfach nicht alle Leute einen Kaffee für 4,20 leisten. Also das muss man sich schon auch leisten können und leisten wollen. Und auch wenn man natürlich dem Individuum, das dann so ein Café betreibt, sind ja meistens auch keine Menschen, die mit Porsche vorfahren und so. Also so einfach ist diese ganze Interpretierungskritik ja auch nicht.
Mir ging es auch, glaube ich, bei dem Song eher so ein bisschen drum. Also ich finde, die Gentrifizierungskritik, die kommt ja dann schon ein bisschen mehr durch diesen Rap-Part rein. Das, was sonst besungen wird, ist ja quasi eher, dass dir jemand erzählt, mein Traum ist es, mal ein Café zu haben. Und wer kennt's nicht, wie oft hat man diesen Satz schon gehört von irgendjemand? Mein Traum wäre es, ein eigenes Café zu haben halt. Und ich wollte ja eigentlich nur auch so ein bisschen beschreiben, auf welch dünnem Eis so ein Traum eigentlich steht. So. Also, und damit habe ich vielleicht schon auch so ein bisschen so die eigene Erfahrung als Existenzgründer mit einfließen lassen. Weil es ist halt nicht nur so, dass man sagt, voll cool, ich habe meinen eigenen Laden und das ist dann sau cool und dann treffen sich alle immer hier und ich mache noch Kohle dabei, sondern es ist schon auch so, du arbeitest einfach 7 Tage die Woche, hast sau wenig Kohle und du bist tatsächlich nicht immer, du hast nicht immer im Griff, was da passiert. So. Also so, du suchst dir deine Kundschaft auch nicht immer raus. Und das ist in so ein Café hat natürlich voll das Potenzial dafür, dass du dein ganzes Herzblut, deine ganze Kohle in so ein Projekt steckst, weil du denkst, Alter, das wird da irgendwann mal super chillig zu sein. Ich mache meinen eigenen Laden auf und dann hänge ich da nur ab so. Aber im Endeffekt verdienst du sau wenig Geld damit und du hast im Worst Case wirklich nur Vollidioten da, was jetzt beim Arsch und Friedrich zum Glück nicht so war.
Ja, aber ja,
ich kann mir schon vorstellen, dass es ganz vielen Kaffeebetreibenden so geht, dass die vielleicht nicht damit gerechnet haben, dass das dann im Endeffekt so, ja, keine Ahnung, dass da jetzt irgendwie die komplette Siemens-Belegschaft jeden Tag von der Mittagspause rüberkommt und du denkst, Alter, fuck, ich habe irgendwie gedacht, das Ganze wird hier auch ein bisschen so ein kultureller Ort so. Und dann ist es halt im Endeffekt doch quasi wie so ein Abklatsch von vielen Cafés, die man so kennt und auch nicht cool findet und so. Und es hat aber einfach auch ein bisschen, bei mir jetzt auch ein bisschen damit zu tun, dass ich generell nicht so der Kaffeegänger bin. Und ich kenne aber auch Leute, die Cafés haben und die ich voll gerne mag. Also ein guter Kumpel für mich, der hat einen Café, da gehe ich gerne hin und das ist cool so. Aber ich glaube, ich bin generell einfach eher der Typ, der in eine Kneipe geht, am Abend da so ein Bier trinken und da ist dunkel und da sitzt man auch nicht draußen. Ich hasse Außengastronomie generell. Und ja, deshalb war das einfach so vielleicht auch so ein Realitätscheck. Alter, der Traum vom eigenen Café ist nicht unbedingt super, super geil. In jedem Fall.
Hingegen der Traum vom eigenen Pizzastand, der nur dienstags offen hat, wie der Traum von Peter seinen Pizzastand ist. Der hingegen ist, denke ich, schon realitätsgetreu.
Hey, ja, der ist geil, der ist super. Und da wird es auf jeden Fall keine beschissenen Recaps geben, weil mein ganzer besteuerter Kinderwagen ist voll mit Recaps. Das ist das, was mich wirklich irgendwie arm macht.
Ja, du musst die halt abgeben, oder?
Ja, das ist die Scheiße.
Ich finde aber der Song, und ich merke jetzt gerade, dass ihr das wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt habt, der hat so zwei Ebenen, nämlich zum einen, also eigentlich hat Sarah die eine angerissen und Matti die andere, aber ich weiß gar nicht, ob es euch so bewusst ist, weil du, Matti, sprichst ja quasi davon, von diesem Traum und dass man sich ausbeutet, dass man nur bedingt Einfluss darauf hat, aber was du angesprochen hast, Sarah, was ja durch den Ronny dann nochmal verstärkt wurde, ist ja dieses, dass Leute so tun, als ob sie was Cooles machen, aber eigentlich machen sie es nur für sich und es ist ihnen ja voll scheißegal, ob die anderen sich das leisten können, wenn es 4 oder 5 Euro kostet, obwohl es eigentlich nur 2 wert ist, dass da viele auch ausgeschlossen werden. Und ein Kaffee ja ein kultureller...
Plus 1,20 für diese Refill.
Plus... Ja, also war das beabsichtigt, beide Ebenen oder...
Ja, die Ebenen, die spielen sich ja gegeneinander total aus. Also erstens ist es ja so, hey, das ist meine Idee und mein Businessplan und das wird voll cool, was für eine geile Idee. Und dann kommt im Endeffekt ja dann Sarah und Alex, also hier Ronny, und sagen dann so, jetzt arbeitest du jeden Tag, das ist der Pausenhof von der Fakultät und viel verdienen tust du auch nicht und so und du hast ein Monster erschaffen. Also im Endeffekt ist es dann schon so, als der Part von Sarah und von Hearts Angels und sowas kommt, das ist ja dann schon so, okay, ich bin jetzt aufgewacht aus meinem Traum, so cool war es jetzt dann, so gut war die Idee jetzt dann doch nicht. Wie gesagt, es ist ja eben auch die Idee, die ich beschreibe, die ist ja wirklich nicht innovativ oder so. Da gibt es dann irgendwelche, ich male das alles Pastellfarben an, da gibt es irgendwie Sojalatte und Palettenmöbel und sowas. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie ein Konzept wäre, das irgendjemand umhaut. Also da kann ich ja wirklich ins hinterletzte Kaff ziehen und irgendjemand hatte die Idee schon vor einem. So. Wohingegen ich aber zum Beispiel so einen Pizzastand, der nur am Dienstagabend aufhört und der Peter verkauft Pizza aus irgendeiner Assi-Bude, die finde ich ja schon wieder ganz cool, weil da spricht sich dann vielleicht am Ende des Tages schon rum, Alter, da gibt's am Dienstag echt eine geile Pizza, lass einfach am Dienstag da fix hingehen. So. Deshalb finde ich, ist es auch schon eine Kritik an einer mangelnden Geschäftsidee.
Peter, welche Belege gibt's in deiner Pizzeria?
Oh, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ja, aber nur einen, oder?
Nee. Also ich kann es dir nicht sagen. Hey. Wahrscheinlich wird es 4 geben.
Da würde ich auf jeden Fall mal einen Businessplan dazu machen. Können wir vorstellen, dass das... Glaube ich auch.
Ja, aber bis dahin kauft unsere Platten, bucht uns auf Festivals, weil nur dann wird das der Traum wahr.
Da gab's doch, wer war das? Capital Bra, der eine Tiefkühlpizza rausgebracht hat?
Ja.
Ja, das ist.
Ich glaube, es gab irgendwie 2 so Rapper, die was rausgebracht haben. Ich glaube, wer hat diese Ramen-Nudeln rausgebracht vor kurzem? Crow? Nee.
Weiß nicht. Capital Bra hat aber jetzt auch Eistee. Brattee heißt der.
Fuck, ey, wer war das nochmal? War das, oh Gott, spinn ich, ey. Wie heißt nochmal der eine Rapper, der hier früher immer auch so ein Hardcore-Kiddy war, so ein Emo-Kiddy?
Ich hab sofort an den gedacht, aber ich wollte es nicht sagen, weil ich mir dachte.
Casper, hat der nicht Ramen-Nudeln rausgebracht jetzt?
Wird passen auf jeden Fall.
Suppen-Casper. Nee. ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat letztens irgendjemand Ramen-Nudeln, irgendein so ein Rapper hat Ramen-Nudeln, glaube ich, veröffentlicht und dann gab es, glaube ich, auch ein bisschen so Shitstorm wegen kultureller Aneignung und so.
Ich würde jetzt nochmal schnell an deiner.
Casper, Alter.
Ja, sag das und sicher dir das nochmal kurz, weil falls Casper das irgendwann mal hört. Könnt ihr damit euer Geld machen?
Also Casper war das leider nicht mit der...
Hätte mich jetzt auch gewundert, weil Casper ist eher, glaube ich, so ein...
Aber schreib ihn mal, vielleicht mit dem Namen.
Ja.
Also Suppen-Casper ist auf jeden Fall gut. Der nächste Song auf dem Album heißt Die Hochzeit von meinem Cousin. Dazu, finde ich, gibt es nicht so viel zu sagen. Der Song, also als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, der wirkt auf mich irgendwie nicht fertig. Fehlt irgendwie noch was. Und heute dachte ich mir dann, ja, aber das ist eigentlich auch genau das Gefühl, mit dem man manchmal so aus solchen privaten
in eine Ehe
Sachen rausgeht. Nee, wo man mit so einem Gefühl gehst du raus, dass du denkst, irgendwie hat da jetzt was gefehlt. Da würde mich einfach nur kurz die Inspiration interessieren. Gab es die wirklich, die Hochzeit von deinem Cousin?
So, beide meine Cousins haben schon geheiratet, waren aber nicht direkte Inspiration für den Song. Aber tatsächlich war der eine Cousin hat letztes Jahr um die Zeit geheiratet, als ich den Song geschrieben habe. Und ich war da aber nicht auf der Hochzeit. Also und die Hochzeit, die war auch nicht so wie beschrieben. Also ich glaube, es war tatsächlich eine ganz coole Hochzeit. Und ich war generell in meinem Leben auf sehr wenigen Hochzeiten, vielleicht auf 3 oder so. Auf 2, nee, eigentlich auf allen 3 hatte ich schon so einen Einblick bekommen, wie sowas ablaufen könnte. War aber immer noch ganz cool eigentlich so. Unterm Strich war es immer doch eine ganz coole Veranstaltung. Auch wenn es so leichte Einblicke in eine Lebensrealität gab, aus der ich mich bewusst emanzipiert habe. Also ist der Song schon eine sehr überspitzte Darstellung, wie sowas ablaufen würde. Ich bin mir relativ sicher, dass es ganz oft genauso abläuft auch, ja. Also es beschreibt ja im Endeffekt super kurz Smalltalk mit irgendjemandem, den man seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat, und dann hocken alle rum und alles, viele sind bei der Jungen Union und alles sind total voll. Also ich glaube, das ist, wenn man aus Bayern kommt, ein durchaus gängiges Szenario, wenn man auf eine Hochzeit von einem entfernten Verwandten eingeladen ist.
Sind die dann auch wirklich parlamentarisch aktiv oder meinst du jetzt eher so vom Mindset her sind sie bei der Jungen Union?
Ich persönlich habe, also bei mir in der Verwandtschaft gibt es niemand, der bei der Jungen Union ist, zum Glück. Es gibt schon hier wirklich Dörfer, bei denen es eine sehr starke junge Union gibt, ja. Also wo schon das so wie so ein Jugendverband ist. Halt wie
ich glaube, das ist so, in manchen Dörfern ist es, das sind alle im Fußballverein und in manchen Dörfern sind einfach alle in der Jungen Union voll. So.
Wolltest du auch noch was sagen, René?
Ich wollte nur auf den Song so eingehen, dass es mein Lieblingssong auf der Platte ist.
Oh, süß. Ja.
Und es hat mich gekränkt, dass er es sich nicht ganz fertig anhört. Nee, wurde alles abgedeckt. Passt.
Ist wirklich dein Lieblingssong auf dem Album?
Mittlerweile echt.
Wurde dein Lieblingssong, Peter, schon genannt? Sarah, nee. Deiner?
Nein.
Okay, dann sag ich mal.
Nadine, ich muss das noch kurz anmerken, weil das sich nicht ganz fertig anhört, der Song. Du bist nicht die Erste, die es sagt. Es gab wirklich, glaube ich, als wir die Aufnahme gemacht haben, haben wir die schon ein paar Leuten halt gegeben und gesagt so, hey, kannst du mal Feedback geben? Zum Beispiel auch eben Sven so, der früher bei uns mitgetrommelt hat. Und der hat auch gesagt, also da waren mehrere dabei, die gesagt haben, irgendwie, das kommt mir zu hastig irgendwie, dann am Schluss ist es so eine kurze Pause und dann kommt der Schlussrefrain und dann ist vorbei, das müsst ihr irgendwie anders machen. Und dann haben uns Peter und ich haben uns dann auch nochmal hingehockt und das stand wirklich auf unserer Liste und dann haben wir den angehört und haben gesagt, nee, der ist geil, so lass uns so halt. Ich glaube, das ist schon ein Song, dem, wenn man den das erste Mal hört, dann ist man schon so ein bisschen überrumpelt, aber ich glaube, wenn man vielleicht 2-3 Mal hört, dann merkt man schon, der geht schon auch so.
Ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass ich Hochzeiten in erster Linie wahrnehme, nämlich als total langatmig. Und dass man dann da so sitzt. Ich kann mich schon erinnern, als kleines Kind, wo man dann irgendwie auf die Eckbank gelegt wurde und dann musste man da schlafen und die haben irgendwie noch ewig weitergefeiert. Und ich habe es jetzt so abgelegt, weil ich dachte, es wäre beabsichtigt, so nach dem Motto, dass man sich danach so unfertig fühlt. Man geht nach Hause und denkt so, was war das jetzt eigentlich? Aber irgendwie fehlt mir in dem Song auch was. Ich kann es gar nicht so benennen. Das ist so irgendwie, also es gibt ja noch andere Songs, die kurz sind. Also es kann nicht die reine Länge sein. Ich glaube, man hat irgendwie so das Gefühl, da wird jetzt mordsmäßig was erzählt von der Hochzeit und dann ist es aber so ganz schnell vorbei. Vielleicht liegt es daran, keine Ahnung.
Ja.
Einer meiner liebsten Songs im Bewerbungsgespräch.
Ja, meine auch.
Ja, siehst du, weil der einfach...
Ihr Bruder, das Einzige, den ich nicht geschrieben habe.
Also der Song hat ganz viele geile Besonderheiten. Das Geilste an dem Song ist ja mal, oder eins der geilsten Dinge an dem Song ist ja das Outro. Ich habe als erstes gedacht, das wäre Alex, ne? Von Kidnap, weil es ja dieser saarländische Dialekt ist von diesem Fußballer, der sagt, woran hat sie lehen? Wir melden uns, was sind ihre Schwächen, wo sehen sie sich in 5 Jahren? Diese Floskeln, die kennt ja jeder. René.
Bitte?
Ich möchte gerne, dass du mal was von einem Bewerbungsgespräch erzählst. Ist dir denn irgendwas Dummes schon mal passiert? Jedem ist doch schon mal was Dummes passiert bei einem Bewerbungsgespräch.
Ja, also ich hatte zum Glück noch nicht so viele. Ich hatte mal ein ultra unangenehmes, wo ich überhaupt nicht vorbereitet war. Und da hatten wir so eine Situation ähnlich wie bei Danke fürs Gespräch wahrscheinlich vorhin. Aber da war die Gegenpartei wohl das, okay, was füllst du uns jetzt voll und bitte geht schnell wieder raus hier. Also das war echt eine ganz unangenehme Situation. Aber wie gesagt, ich hatte noch nicht so viel. Doch, ich hatte nur eins, wo ich von dem Chef, von dem Bewerbungsgespräch leider dann auch auf meine Klamotten angesprochen worden bin, weil ich habe für den Job, habe ich das als overdressed empfunden, da jetzt mich groß herzurichten und hat dann einfach nur so ein kariertes Hemd an und dann hat er darauf angesprochen und hat gemeint, Kleider machen Leute und ich sehe aus wie der Sänger von einer 90er Grunge-Band, ob ich die kenne. Nirvana, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, ach nee, kenne ich nicht. Und das.
Ja, hätte ich auch gesagt, kenne ich nicht. Ich kenne nur Sepultura. Ansonsten kenne ich gar keine Band. Musstest du denn bei der Aufnahme in die sehr gute Kapelle Acme Kid Joe auch eine Art Vorstellungsgespräch
gar nicht.
Absolvieren?
Also er da
war eher andersrum, dass wir uns beim René beworben haben.
Wie so eine Klette, die nicht mehr losgelassen hat, weil ich gesagt habe, nee, komm, ich kann nicht, ich hab Studium, ich habe Wichtigeres zu tun. Und das habe ich auch.
Drostenmäßig, ich habe Wichtigeres zu tun.
Und das habe ich auch schon mal gesagt. Und dann war auch so das Ding, ich bin jetzt 28, ich bin noch kein Dummkopf und fange jetzt nochmal in der Punkband an, irgendwie zu spielen. Nee, das war tatsächlich so. Es war ein längerer Prozess, wo ich die auch hingehalten habe.
Ja, was wolltest du denn von denen wissen?
Von denen?
Ja, also weil die jetzt sagen, sie mussten sich bei dir bewerben und nicht umgekehrt.
Ich wollte von denen wissen, inwieweit sie auf mich verzichten können. Weil ich habe, muss man ein bisschen ausholen, ich habe ein Studium angefangen jetzt erst wieder im Oktober und da waren mir meine Prüfungstermine alle noch nicht so bekannt und dann gab es einen vorläufigen Tourplan, der mir geschickt wurde und wo ich Angst hatte, dass da Konzerte mit irgendwelchen Prüfungsterminen kollidieren könnten und dann war es mir wichtig, dass das gleich irgendwie so kommuniziert wird und ob denn, wenn mal was nicht klappt, ob dann irgendwie vielleicht ein Ersatzbank-Drummer irgendwie im Notfall vorhanden wäre und solche Sachen. Aber
gibt's einen Ersatzbank-Drummer?
Wir haben gesagt ja, aber das natürlich nicht.
Der muss Pizza verkaufen. Aber du hast jetzt den Sven angesprochen, Matti, und hast mir auch schon gesagt, dass der Sven diesen Song geschrieben hatte. Hat der den jetzt extra fürs Album geschrieben oder hatte der den sowieso geschrieben?
Also es war so, Sven hat schon immer mal wieder ganz gern Songs geschrieben und so. Und als er dann damals aus der Band raus ist, sind wir schon so verblieben, dass wir gesagt haben, hey Alter, wenn du mal Bock hast, nochmal einen Song zu schreiben oder so, es wäre voll cool, wenn der uns taugt, dann gerne auch so. Mhm. Und dann war es so, dass wir den Sven einmal im Rahmen der Aufnahmen kam Sven einmal nach Nürnberg vorbei und wir haben ihm das, was wir gezeigt haben, was wir schon aufgenommen haben, haben wir ihm gezeigt und er hat das mal alles abgecheckt. Sven ist einfach ein guter Musiker auch und wir vertrauen auch gerne immer nochmal seinem Feedback, wenn wir was Neues machen, dann lassen wir das auch gerne nochmal so von Sven gegenchecken, weil er schon auch weiß, wie wir klingen wollen so und was cool wäre und hat immer nochmal eine gute Idee. Und dann hat man mit ihm eben so ein bisschen rumgespielt, hatten dann, glaube ich, vor allem diesen Nein, danke. Ich glaube, da hatte er dann irgendwie so diese Bassline sogar eingespielt. Und dann haben wir ihm gesagt, so, wenn du noch Lust hättest, einen Song dazu zu steuern, dann kannst du das gerne machen. Und dann ist er aber wieder gefahren und hat dann daheim quasi einen so aufgenommen, irgendwie mit der Gitarre und hat uns den geschickt. Und wir haben gesagt, okay, das ist eigentlich voll cool. Und dann haben wir kurz Videotelefonat gemacht, wie er sich das genau vorstellt, hat mir dann genau gezeigt, wie er da sein Gitarrengeklemper spielen, wie ich das spielen soll und so. Und dann haben wir ihn aufgenommen. Und dann haben wir ihm, als er fertig war, haben wir ihn wieder rumgeschickt. Und dann gesagt, ja, cool, voll gut. So,
spielst so du auch dieses Amorphis-mäßige Outro? Das würde ich jetzt gerne hier mal festhalten, dass das Outro von dem Song sich anhört wie von der finnischen Metalband Amorphis. Als ich es raussuchen wollte, ist mir aufgefallen, dass jeder Song von Amorphis sich so anhört. Also da ist ein sehr Amorphis-artiges Outro drin. Wirst du das auch spielen? Ist ja nicht so schwer. Ja,
ich habe das gespielt, ja. Also ich habe das eingespielt und wenn wir den live spielen, dann werde ich auch spielen, ja.
Außerdem Sven habt ihr noch ein paar andere Leute genannt. Ist vielleicht jetzt ein bisschen dummer Bruch, aber vielleicht fangen wir mal mit dem Reen an. Da habt ihr dazu geschrieben vorne und ist ja eigentlich schon so eine richtig große Ehre. Ihr habt quasi dazu geschrieben, dass der auch irgendwie zu eurer Band gehört. Inwiefern gehört ihr denn zu eurer Band?
Ja, der ist halt einfach so oft wie es geht mit dabei, wenn wir auf Konzerte fahren. Also jetzt natürlich wegen Corona hat sich das alles so, war das einfach schon lange nicht mehr, aber der Reen ist einfach generell. Der hat sich jetzt schon alle Termine wieder aufgeschrieben für die Tour und so und nimmt sich auch seinen Urlaub so, dass es dann irgendwie passt und so. Der hat da genauso viel Bock drauf, dass er mitfährt wie wir, dass er mitfährt, weil es einfach immer voll geil ist. Erstens, weil er halt einfach ein richtig cooler Typ ist. Zweitens, weil er einfach, also der macht ja unser Merch, wenn der mit dabei ist. Und der ist einfach so ein krass zuverlässiger Typ. Und das ist einfach so geil, wenn du so einen Menschen dabei hast, der einfach sich um sein eigenes Leben um diesen Merch dann kümmert und das so richtig krass serious nimmt und halt einfach den Leuten auch noch irgendwie die T-Shirts wie auf so einem Flohmarkt irgendwie anpreist und halt immer die geilsten Geschäfte rausholt und so. Aber der ist halt einfach, der Reen ist halt echt ein cooler Typ so. Und aber es gibt so ein paar Leute, die so in diesem Umfeld sind. Der Jo, unser Techniker, ist genauso halt. Es gibt so ein paar Leute, die müssen nicht in der Band spielen, um quasi auch in der Band mit dabei zu sein. So, also das Jahr hat unser Booker oder so, keine Ahnung. Es gibt ein paar Leute, die immer mal wieder so mitfahren, die aber so voll wichtig sind. Und der Sven, der ist halt jetzt nicht mehr unser Schlagzeuger, weil er auch nicht mehr so viel Zeit hat und so, aber der ist ja trotzdem immer noch so ein voll wichtiger Part davon. Und deswegen finde ich das, ich finde es voll cool, dass er einfach sagt, er hat Bock, da einen Song zu schreiben. Der hatte zum Beispiel ja auf dem ersten Album, keine Ahnung, diesen Hey Daniel oder auch diesen Julia Engelmann-Song, die sind auch vom Sven halt. Und der ist einfach ein guter Zielschreiber auch. Und ich finde es cool, wenn er sagt, er hat da Bock drauf. So. Und das ist vielleicht halt jetzt der Part, wie er sich halt immer noch einbringen kann, auch wenn alles andere halt so zeitmäßig halt nicht mehr so hinhaut. Dann ist es doch ein cooler Kompromiss, wenn man so weiterhin in Kontakt bleiben kann.
Ja, voll cool. Voll gut, finde ich auch voll gut. Und ich bin jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass er auch die Texte schreibt.
Achso, ja, doch, der macht dann schon so ein Rundum-Paket quasi. Mhm. Sven hat ein paar richtig coole Texte. Also gibt auch noch ein paar so in petto, die man quasi noch nie rausgebracht hat. Aber er hat schon immer so, der hat auch einen guten Humor auf jeden Fall, der Typ.
Ich habe in der Zwischenzeit rausgefunden, wer die Ramen-Nudeln gemacht hat. Prinz Pi war das.
Ja, gut. Ist, glaube ich, auch finanziell ein großer Unterschied zwischen Prinz Pi und Casper, weil Casper braucht, glaube ich, keine Ramen-Nudeln mehr rausbringen, um irgendwie sein Kasperle-Theater am Laufen zu halten. Du hast jetzt gerade Bandhumor angesprochen, das habe ich nämlich vorhin voll vergessen, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Das ist unfassbar heiß. Teilt ihr euch ein Bandhumor? Kann man sagen, es gibt so diesen typischen Agne Kidjoe Bandhumor?
Ja, ich finde, wir haben da schon echt eine sehr gute Schnittmenge und ich finde auch, dass René sich da eigentlich gut einfügt. René ist ja eher ein sehr schüchterner Typ so, aber ich finde mittlerweile taut er schon auch humormäßig gut auf so. Also ich finde eigentlich begegnen wir uns auf einem Humorlevel schon sehr auf Augenhöhe, ja.
Ja, voll wichtig, oder? Ich fände es irgendwie krass, wenn eine Person immer komplett andere Sachen lustig findet. Also das Schlimmste ist ja, wenn eine Person Sachen lustig findet, die man selber überhaupt nicht lustig findet. Das ist ja irgendwie, und das wäre voll scheiße. Also ich finde so ein guter Humor schon wichtig, also wichtig für den Mensch auch.
Ich finde es total wichtig und mir ist schon voll oft aufgefallen, dass Bands, nicht alle Bands, die lustig sind, sind erfolgreich, aber viele Bands, die erfolgreich sind, sind lustig oder teilen sich einen Bandhumor. Ich finde, bei den Ärzten ist es so, bei den Beatsteaks ist es so, bei den Idols ist es auch so, ist mir schon total oft aufgefallen. Weil, wie du gerade gesagt hast, Sarah, wenn jetzt einer nur Jokes macht und niemand lacht, ist halt scheiße, ne? Also,
ja, es sind gute Referenzen auf jeden Fall, die du da aufzählst.
Ja, ja, think big, ne? Du weißt ja.
Oasis ist
auch gut. Genau, Oasis wollte ich jetzt auch noch sagen, ja. Aber da hätte ich früher die Brüderkurve vom René genommen. Aber Oasis, wenn du jetzt sagst Oasis, lass mal zum nächsten Song gehen, nämlich zum Song Nein, Danke. Der hat ja auf jeden Fall voll die Oasis-Haftigkeit. Das habe ich Matti auch sofort geschrieben, als der Song veröffentlicht wurde. Ich finde auch diese Sache mit dem Schellenkranz, Tambourin, was auch immer das ist, hat auch so was Oasis-mäßiges. Was ist denn so geil an Oasis? Weil ich weiß ja, dass ihr Oasis gut findet.
Ja, ist dir eigentlich die zweite Oasis-Referenz auch aufgefallen auf dem Album, die noch viel eindeutiger ist?
Würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja klar.
Das Intro von Mein eigenes Café ist voll angelehnt an Wonderwall.
Ja. Ist mir aber nicht aufgefallen, aber jetzt, als du es gesagt hast, habe ich sofort gewusst, okay, das ist, ja. Ja, aber sag mal, was ist denn so geil an Oasis? Sind die nicht ultra unsympathisch?
Ja, ich finde irgendwie, nein, also eigentlich überhaupt nicht. Und zwar dachte ich das ja auch bis vor kurzem, dass die ultra unsympathisch sind. Aber ich fand halt irgendwie einfach so diese Lässigkeit und diese Ausstrahlung und auch dieser Größenwahn, den die da so verkörpert haben, der hat mich schon gecatcht irgendwie. Und gleichzeitig sind die Songs aber ja natürlich super schön auch. Also es ist ja nicht so, dass dieses Rüpel-Image dann gleichzeitig auch in so einem schlechten Rock verstumpft, so, sondern es sind ja dann schon einfach auch Songs, die einen irgendwie auch schon so ein bisschen berühren und aber auch durch ihre Einfachkeit irgendwie bestechen. Also es sind jetzt auch nicht die krassesten, durchdachtesten Songs irgendwie. Also es wird ja immer so verglichen, wenn man jetzt so Blur und Oasis vergleicht, dann ist ja Blur viel musikalisch versierter irgendwie. Oasis ist ja dann schon eher quasi, bedient dann eher die einfacheren Instinkte. Das finde ich aber auch gerade gut. Aber auf jeden Fall habe ich mir letztens eine Liam Gallagher-Doku reingezogen. Also die ist irgendwie, kam neu. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die kam, auf Arte oder so. Und da war ich echt fast schockiert, wie sympathisch und menschlich dieser Typ ist. Ey. Also der hat wirklich jegliches arrogante Rockstar-Bild, das ich von ihm bisher hatte und das er auch schon in vielen Interviews aufgebaut hatte, wird in dieser Doku über ihn eigentlich so ein bisschen zerstört. Also eigentlich ein sehr verletzlicher, emotionaler Typ, der, glaube ich, unter diesem Streit mit seinem Bruder auch extrem leidet und so. Mhm. Finde ich echt eine spannende Doku und krass, wie sympathisch der doch eigentlich ist.
Ich musste gerade eben lachen, aber gar nicht wegen dir, sondern weil du Blur gesagt hast. Und vor kurzem lief dieser Song Two, dieses Woohoo, und da meinte eine Freundin von mir, Nirvana, man erkennt die einfach sofort.
Oh, fuck.
Ja, genau. Erkennt man einfach immer, wenn die loslegen.
Ich war beim Impfen letzte Woche und ich habe ja hier, also das sind ja die Gallagher-Brüder als Porträt tätowiert.
Das ist schon krass.
Und ist krass, weil die noch am Leben sind und man Angst hat, was da noch alles rauskommt. Aber darum geht es jetzt nicht. Darum kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Oder Peter kümmert sich darum.
Peter kümmert sich und macht dann da draußen.
Der hat mich scheiße auch gestochen, ey. Der soll es dann auch ausbaden. Auf jeden Fall hat der Arzt halt mir die Nadel quasi knapp oberhalb von Liam Gallaghers Auge verpasst und meinte dann so zu mir, der war halt auch schon zu 60 plus oder so, meinte so, ich finde es voll verrückt, dass sich so junge Leute auch noch die Beatles tätowieren lassen. Und dann habe ich so gesagt, naja, das ist Oasis. So ungefähr 30 Jahre später sagt er so, Oasis? Na, das sagt mir nichts.
Noch nie gehört.
Okay.
Wir sprechen noch über den Song Querdenker. Den habt ihr ja schon letztes Jahr veröffentlicht.
Hä, wieso meinst du?
Wieso meine ich, genau. Über den Querdenker-Song, wieso, ja. Siehste, oh, es ist ultra heiß. Über den Song Wieso wollen wir noch sprechen. Den habt ihr letztes Jahr schon veröffentlicht. Jetzt hast du gerade gesagt, Sarah, Band-Tattoo. Das heißt, hätte passieren können, dass Liam und Noel sich irgendwie dumm geäußert hätten und dann hättest du da gestanden und hättest so ein Arschgesicht auf deinem Arm drauf gehabt. Gab es denn einen speziellen Auslöser? Also gab es wirklich eine, ihr müsst die jetzt auch nicht nennen, aber eine spezielle Band oder einen speziellen Prominenten? Weil Attila Hildmann wird jetzt niemand von euch Fan gewesen sein. Und
Xavier Michael Wendler war. Waren wir alle sehr enttäuscht.
Es war ganz klar Hans Zöllner.
Nee, ernsthaft gab es jemanden?
Ernsthaft Hans Zöllner. Also es war schon so, dass ich als Kind im tiefsten Bayern aufgewachsen bin und dann so mit 12 oder sowas vielleicht das erste Hans Zöllner Tape mal in die Finger bekommen habe. Und das war schon eine Offenbarung irgendwie in meiner Jugend zu sehen. Es gibt jemand, der so auch aus Bayern kommt und sich aber auch irgendwie quasi, der ist auch hier zu Hause und sowas und kämpft aber trotzdem gegen all das, was vielleicht vielerorts so irgendwie einfach so der Status quo ist. Also der war ja immer schon dann gegen die CSU und gegen für Geflüchtete, also die gegen Nazis und überhaupt hatte der eigentlich so eine, der hat mich mit seiner bauchlinken Liedermacher-Mucke irgendwie schon gecatcht als Jugendlicher auf dem Dorf. Auch dieses ganze Kiffen-Thema natürlich auch. Also ich meine, was gab es denn für uns damals irgendwie für eine größere Akt der Rebellion, als irgendwie einfach als Teenies anfangen zu kiffen halt. Also allein wie hier die Strafen auf dem Dorf in Bayern noch waren, wenn man dich dabei sowas erwischt hat und sowas. Das ist ja, das war schon irgendwie krass und dass er das quasi so, dass das für ihn so Thema war, hat mich geprägt und ich hatte den echt immer so ein bisschen als, ja, schon als prägende Person meines heranwachsenden Ichs empfunden. Der hat ja auch mal ein Buch geschrieben dann, das hieß Bloßer Geschicht, fand ich auch total das gute Buch eigentlich damals. Ich weiß nicht, wie ich es heute noch fände, wenn ich es lesen würde, aber damals fand ich es gut. Heute fände ich es wahrscheinlich auch ein bisschen naiv und einfach. Aber so als Teenie fand ich das super. Und als der so abgedreht ist während dieser ganzen Corona-Sache, das hat mich schon echt hart getroffen und uns alle eigentlich. Also Peter, dem ging es ja ähnlich. Der ist ja auch eigentlich, war auch immer ein großer Söllner-Fan. So. Und es hat mich ja so abgefuckt, dass ich ja dann sogar Tricont dem Label eine E-Mail geschrieben habe, weil das Label eigentlich voll cool ist halt. Also das ist so ein bayerisches Label, Tricont, ich weiß nicht, ob du das kennst. Super, super Künstler und Künstlerinnen eigentlich immer rausgebracht und die Leute, die das betreiben, das war so ein Ehepaar, er ist schon gestorben vor ein paar Jahren und sie macht es immer noch, Eva Meyer-Holms heißt sie, glaube ich. Voll sympathische Leute halt auch immer gewesen. Also soweit ich die halt so aus den Medien mitbekommen habe. Und dann habe ich halt schon gedacht, fuck, wie sehen die das denn? Ich meine, der Söllner, der ist schon auch das stärkste Pferd bei denen im Stall. Für die muss es ja auch total krass sein, dass der sich und ihnen irgendwie auch die Karriere versaut, weil der jetzt der volle Trottel wird. Mhm. Und dann habe ich denen eine Mail geschrieben und die hat mir auch dann voll nett zurückgeschrieben und hat dann auch gesagt so, ja, fuck, sie sind sich da, sie sehen das auch total mit weinendem Auge und so, und die haben mir dann auch ein Statement veröffentlicht sogar, von dem sie sich da auch distanziert haben. Ja, und mich hat das schon echt richtig krass beschäftigt, also, und dann gab es ja zwischenzeitlich sogar ein Einknicken vom Hans Söllner, als sich dann eben, glaube ich, auch Trikont und so weiter distanziert haben, hat er, glaube ich, dann auch irgendwann mal so ein Video-Statement gemacht und hat gesagt, pass auf, also da sind echt auch viele, viele Sachen von meiner Seite falsch gelaufen und ich habe da viel so nicht gecheckt und so weiter. Und also es ging ja so weit, dass er Sachen von der AfD geteilt hat. Und da hat er sich dann echt glaubhaft entschuldigt und dann habe ich echt gedacht, Alter, okay, wie geil ist es so? Der distanziert sich jetzt wirklich von dem Mist, den er gemacht hat, und aber irgendwie authentisch, und das lasse ich dem einfach durchgehen. So, das finde ich cool. Und dann ging die Scheiße nach einer Woche wieder los und der ist jetzt komplett lost. Also der ist wirklich, der hat sich da so in eine Scheiße-Spirale verfangen, dass der da nicht mehr rauskauft und macht gleiche Sache mit Leuten, für die er gegen die er sein ganzes Leben gekämpft hat, so. Und das fand ich schon richtig tragisch, so. Und der war schon eigentlich das Vorbild für diesen Song. Ne?
Also was du jetzt erzählt hast, macht auch den Song total sinnig, weil du jetzt ja auch gesagt hast, und dann hat er sich distanziert und so. Und ich fand nämlich, dass der Song so detailliert geschrieben war, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt kein Song gegen alle. Da gab es jetzt eine spezielle Sache. Aber du hast nicht seinen Konterfei auf dem Arsch tätowiert, oder?
Nee, habe ich nicht. Das ist aber ja auch, finde ich, eine Frage, die man sich stellen muss, die wir in dem Song auch stellen und nicht beantworten. Also und wenn du dich morgen glaubhaft davon distanzierst, wie geht's nochmal? Wenn du morgen alles revidierst, wenn du dich wirklich glaubhaft davon distanzierst, die Frage muss man sich ja stellen halt. Also was passiert denn, wenn...
Mit diesen ganzen Leuten jetzt.
Wenn jetzt ja. Wirklich, ich meine so jemand wie der Xavier Naidoo oder der Attila Hildmann, die brauchen nicht mehr ankommen und sagen, fuck, bin ich mal falsch abgebogen, aber ich hab's nicht so gemeint. Aber es gibt so, was ist, wenn Nena zum Beispiel irgendwie einfach in 3 Monaten irgendwie sagt, ey, scheiße, ich bin da jetzt echt irgendwie auf meinem Hippie-Film irgendwie. Ich habe das nicht so ernst genommen und ich habe da auf falsche Leute gehört, aber ich sehe das jetzt ein, das war Bullshit und ich finde es gut, wenn sich die Leute impfen lassen und ich nehme diese Krankheit ernst. So, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Was ist, wenn so eine Person wie Nena, das jetzt nur als Beispiel, glaubhaft sagt, gibt es ein Zurück für die in den Medienzirkus oder wird die für immer die verrückte Corona-Leugnerin sein. So.
Ja, das Witzige ist, dass du jetzt Xavier Naidoo gesagt hast und da kann ich genau von der anderen Seite was dazu beisteuern, weil er ja hier bei mir aus der Gegend kommt und ich glaube, dass alle Leute hier, die den wahrgenommen haben, gar nicht so unschuldig daran sind, dass das so eskalieren konnte, weil man es immer in so einen regionalen Kontext gebracht hat. Man wusste immer, der kifft viel und der ist halt ein bisschen komisch, aber der war ja immer nett. Also so wirklich dieses ganz typische so nach dem Motto, wer so geile Pizza verkauft, der kann ja nicht bei der Mafia sein. Also man...
Immer gegrüßt. Der hat immer...
Ja, und der war immer nett. Und guck mal, da hat er hier beim Kinderheim um die Ecke, da hat er immer seine Sachen vorbeigebracht. Und das wirklich genau in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schwer. Ich glaube, es kommt immer auf die Person drauf an. Aber eigentlich muss man es ja. Also sonst siehst du ja am Beispiel von Ken Jebsen. Also anders, was willst du machen?
Ich finde, also generell ist jedem Menschen so eine Resozialisierung zuzusprechen und auch eine zweite Chance. Es ist aber tatsächlich einfach einzufallabhängig und man wird sehen, wie das sein wird. Also bei Nena gehe ich einfach nicht davon aus, dass da eine glaubhafte Entschuldigung kommt, weil die auch abseits von Corona vorher ja schon krasse Sachen vertreten hat und einfach, glaube ich, generell einen krassen Hau hat. Also da braucht man, das ist ja, es gibt nur ganz wenige Menschen, die jetzt wirklich eigentlich korrekt waren und jetzt nur bei Corona irgendwie jetzt plötzlich falsch abgebogen sind. Da fällt mir eigentlich niemand ein. Es gibt so, aber viele Menschen, wo du merkst, ja okay, das ist halt ein weiterer Schritt in ihrer Biografie, der sie ganz klar in eine Richtung drängt. Und umso mehr da dazukommt, umso schwerer wird es natürlich auch, da irgendwie wieder rauszukommen. Aber generell, wenn einfach jemand jetzt irgendwie 1,5 Jahre eine beschissene Zeit hatte wegen dieser Pandemie und dann vielleicht auch wirklich mal irgendwie auch politisch gesehen dann auf diese Demos mitgegangen ist, also wirklich aus so einem naiven Ding auch heraus, so, dann finde ich, ist es nichts, was einen also so generell so ausschließen darf aus dieser Gesellschaft, wenn er jetzt sagt, hey, sorry, das war ein Fehler, ich habe nicht nachgedacht oder so. Aber ich glaube, so einfach ist es eben einfach nicht halt. Also das werden die wenigsten sein, bei denen es so war.
Ein gutes Beispiel sind doch jetzt diese SchauspielerInnen, die sich, wie hieß die Kampagne nochmal, alles dicht machen, oder? Ja. So, da gab es ja wirklich echt viele Leute, die danach ja schon gesagt haben, also auch Leute, von denen ich davor eigentlich, soweit ich das jetzt als Konsument irgendwie vom Tatort beurteilen konnte, schon Leute, wo ich gedacht habe, die sind eigentlich voll okay und dann machen die bei dem Scheiß mit und die sagen danach aber auch, ja scheiße, ich bin da echt reingeraten irgendwie, das habe ich jetzt aber so auch nicht gemeint und so. Es gibt aber auch Leute wie der Jan Josef Liefers, die halten dann da fest und sagen so, ey, nee, das, ich finde, das ist, das war richtig, das zu tun und sowas halt so. Mhm. Ja, keine Ahnung, ich glaube trotzdem, dass unterm Strich der Jan-Josef Liefers nicht das größte Arschloch ever ist, so halt. Also wenn der Jan-Josef Liefers in 5 Monaten sagt, ja, okay, scheiße, im Nachhinein muss ich sagen, das war eine blöde Kampagne, bei der ich da mitgemacht habe, ist er dann wirklich einfach für immer der Trottel, der bei alles dicht machen irgendwie am Start war?
Nee, auf keinen Fall, ey, ist aber krass, wie der ermittelt und so, also. Der ist schon auf jeden Fall schlau. Ja. Ey, wie lange geht denn das jetzt hier noch?
Wir sind jetzt gleich fertig. Es tut mir total leid. Ich habe auch voll das Gefühl, dass es ewig lang geht. Das hier jetzt ultra heiß ist, stelle ich jetzt die Abschlussfrage. Lass uns mal zur Abschlussfrage über Werbung im Eingangsbereich von Supermärkten reden. Weil ihr habt ja einen Song, der heißt Werbung, nein, danke. Und damit distanziert ihr euch ja so ein bisschen von aufdringlicher Werbung. Wenn ich jetzt am Supermarkteingang stehen würde und ich würde jetzt euch fragen, habt ihr schon eine Mitgliedschaft oder haben Sie schon eine Mitgliedschaft beim ADAC? Wie reagiert ihr dann?
Ey, ich hasse es auch.
Ich sage immer, Alter, gib mir Kohle. Ich,
ich konnte das früher.
Und geh weiter. Ich hasse es so an.
Bis vor ein paar Jahren hatte ich so viele solche Scheiße, weil ich nie Nein sagen konnte, weil die mir immer in der Fußgängerzone irgend so eine Scheiße aufgeschwatzt haben. Ey. Ich war schon Mitglied bei den Maltesern und hatte schon mal ein Jahr lang ein Abo von der Hör-zu-Zeitung. Ey. Das ist irgendwie eine Scheiße.
Oh, Mann,
ohne Witz. Ich konnte das nicht. Ist die Hölle. Ich war so voll, die haben mir das auch angesehen, dass ich so eine Person bin und die haben sich immer so auf mich gestürzt und ich habe alles unterschrieben.
Voll schlimm.
Inzwischen kann ich das auch, aber das ist echt sauschlimm, ey.
Aliona geht in die Stadt und ich muss die Abos kündigen, die sie vom Stadtbummel mit heimbringt. Das ist einfach die Hölle.
Ja.
Ja, nee, wie ist bei dir, wenn ich dich ansprechen würde? Entschuldigung, haben Sie schon, hätten Sie gerne eine Mitgliedschaft bei der ADAC?
Das Gute ist, dass wenn es ums Einkaufen geht, dass ich dann eigentlich immer nur mit meiner Freundin zusammen einkaufen gehe und wir haben jetzt mittlerweile ganz gut so ein System etabliert bei uns, dass wenn wir schon sehen, okay, die lauern schon wieder im Eingangsbereich, dass man dann einfach so einen Streit im Laufen vortäuscht und dann merken die so, oh, fuck, da grätscht man jetzt nicht dazwischen und dann kannst du dann eigentlich ganz gut vorbeilaufen und dann passiert da nichts. Also das haben wir ganz gut.
Ich muss mal eine blöde Frage stellen. Ist das ein Ding, dass Leute am Eingangsbereich vom Supermarkt stehen und einem was andrehen? Oder ich habe das noch nie gesehen.
Voll, voll. Und ich habe jetzt extra beim ADAC gefragt, weil ich habe den absoluten Pro-Trip von meinem Bruder. Und zwar hat mein Bruder, ich war einmal mit ihm im Supermarkt und er wurde angesprochen, Entschuldigung, haben Sie schon eine Mitgliedschaft beim ADAC? Und mein Bruder hat ihn so richtig herablassend von oben angeguckt, so gemustert und gesagt, natürlich. Und der Typ kam sich super scheiße vor. Also er hat ihn richtig so angeguckt, so wie, was bist denn du für ein Abschaum? Hast du etwa keine? Und seitdem mache ich es auch immer so. Also falls mich jemand fragt, sage ich, natürlich habe ich schon
ewig. Ich habe das noch nie gesehen. Ey.
Also im Supermarkt kenne ich auch nicht. Ich kenne es aus der Innenstadt. Halt.
Ey, aber ich hatte übrigens auch mal so Promotion-Jobs. Und zwar einmal, also als ich Student war, und zwar einmal war ich tatsächlich bei Rock im Park und habe so beschissene USB-Sticks verscherbeln müssen, bei denen die Mitschnitte drauf waren von den Leuten, die da gespielt haben, selig und so.
Ist aber schon länger her, oder? Als
sie ja.
Rock im Park gespielt. Siehst du, Peter, deswegen dauert so lange, weil der Matti immer noch eine Geschichte hat. Und wenn dann niemand dabei ist, der fragt, dann hangeln wir uns von Geschichte zu Geschichte.
Ja, okay, aber ich habe jetzt eine Abschlussfrage. Und zwar hast du mir damals geschrieben, du findest das Album voll gut, aber einen Song findest du richtig scheiße. Jetzt sag mal.
Mittlerweile finde ich 2 Songs scheiße. Wenn wir noch weiterreden, wird es noch mehr. Ich finde den Song so richtig scheiße, ist ja auf unserer privaten Ebene eine Formulierung. Ein Song auf dem Album, der auch nicht in der Tracklist steht, weil er ja ein Hidden Track ist, den finde ich jetzt nicht so gelungen. Und um das jetzt nicht vorwegzunehmen, kann ich jetzt gar nicht sagen, um welchen Song es da geht, weil die Leute haben ja vielleicht den Hidden Track noch gar nicht gefunden.
Stimmt.
Ja.
Okay, und welcher ist der zweite, den du scheiße findest?
Den Hundesong, weil du den hast jetzt gar nicht erwähnt.
Den Hundesong habe ich nicht erwähnt, weil irgendeiner von uns sonst stirbt. Den Hundesong finde ich voll super geil. Da habe ich auch noch ganz viele Fragen dazu. Ich finde tatsächlich die Hochzeit von meinem Cousin nicht so gut.
Okay.
Oh, René.
Ja, sorry.
Kann ich nicht verstehen. Gut.
Jetzt gehen wir so traurig aus dem Podcast raus. Tut mir jetzt echt leid. Eine Frage hätte ich gerne noch beantwortet, weil, das habe ich dir auch schon gesagt, ich werde hier immer fertig gemacht, weil ich hätte total gerne ein Werbung-Nein-Danke-Schild am Briefkasten. Und jetzt heißt es, haha, Agne Kid Joe, sing da drüber. Ist es jetzt spießig oder darf man sich so ein Schild am Briefkasten machen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ey. Also das ist das Erste, was ich mache, wenn ich umziehe, sofort so ein scheiß Schild am Briefkasten.
Ja, das ist ja echt die Hölle, wenn man so kein Schild dran hat.
Kannst du es dir sogar an die Wand sprühen, wenn du magst.